Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Das heißt, wie viele Leute sind dann im Team überhaupt heute?
Wir sind 11, glaube ich.
Das ist eh gut.
Ja, 10er Kader safe. Dann hat heute Morgen noch einer abgesagt, auch noch krank geworden in der Nacht.
So wie meine Gang, also ja. Meine Pokerrunde. Auch alle krank.
Hättest eh keine Zeit gehabt zum Pokern.
Na, ich meine, es war ja schon am Donnerstag. Oder es hätte am Donnerstag.
Ach, du hast was? Und?
Ja, halt keiner.
Nichts zusammen. Nichts gewonnen, nichts verloren.
Am Ende wären wir zu dritt gewesen, dann nur noch zu zweit und dann haben wir gesagt, na, das machen wir auch nicht.
Macht ja auch keinen Sinn.
Naja, für die würde es tatsächlich durchaus dann doch Sinn machen, weil die ja auch eben so komisch spielen immer. So, nur immer Turniermodus und so weiter, diese neue Gang. I don't get it. Aber muss ich auch nicht. Also, ich spiele halt mit denen so, wie die halt Bock haben zu spielen.
Ich könnte es auch mal ein Machtwort sprechen.
Habe ich ja schon beim letzten Mal.
Als Poker-CEO. CEO of Poker. Mhm.
Also wann muss ich das jetzt trinken? Dass ich nicht komplett verrückt werde?
Wie lange dauert es, bis Koffein wirkt? So eine Dreiviertelstunde oder so.
Okay, das heißt...
Kannst auch kurz warten.
Dann kann ich noch kurz warten.
Kannst auch kurz warten.
Mhm. Dann erzähle ich, was da drin ist.
Aber wir warten jetzt nicht mehr mit dem Podcast. Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Schön, dass ihr alle hier seid. Dieser Podcast wird präsentiert von Löwenanteil. Leckere Bio-Fertiggerichte aus dem Glas. Man kann sie übrigens in der Mikrowelle warm machen. Das habe ich letztens zum ersten Mal gemacht, seitdem wir von Löwenanteil gesponsert sind. Weil wir jetzt eine Mikrowelle haben. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Mikrowelle habe. Das ist super praktisch, so eine Mikrowelle.
Ja, aber wir sind da überhaupt gar nicht gefragt worden, gell? Die war da einfach drin.
Die war einfach drin. Javan hat sich krass gefreut. Das war ja seine, Head of Memes, Grundvoraussetzung, dass er weiter für uns arbeitet, war, dass er eine Mikrowelle bekommt im neuen Büro. Und von daher können wir jetzt einen Javan halten. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich habe ja nie an Mikrowellen geglaubt, aber schon praktisch.
Ja, praktisch schon.
Kann man nichts sagen.
Ist es eigentlich so, dass Mikrowellen auf der ganzen Welt den gleichen Sound haben, wenn man sie auf und zu macht?
Ich glaube ja, das ist weltweit genormt.
Na, aber wirklich jetzt? Also das ist eine ernst gemeinte Frage.
Die kann ich dir leider nicht ernst beantworten. Also mit dem Code MTMT kriegt ihr 10% auf alles von Löwenanteil, Leute.
Aber du weißt schon, was ich meine, oder? Das hört sich immer gleich an.
Ich muss noch mal genauer hinhören.
Egal welches.
Ich bin ja nicht so erfahren, wie ich gerade gesagt habe.
Ja, aber selbst wenn du halt so nur 2 oder 3 erlebt hast, dann haben die 100% den gleichen Sound.
Okay, schreib mal in die Kommentare, ob der Andi Quatsch redet oder ob das wirklich so ist.
Ich glaube, das ist wirklich so. Vielleicht gibt es ja einen weltweiten Monopolisten, der den Schließmechanismus von so einer Mikrowelle baut. Der könnte auch das Podcast sponsern, by the way. Das wird auch was.
Ja, ich sag mal Thilo, dass er da mal eine E-Mail hinschreibt zu dem, wer auch immer das ist.
Ja, das ist gut.
Also die heutige Folge ist mal wieder eine Q&A-Folge. Wir haben Fragen über den Newsletter gesammelt von euch. Und wir machen die Fragen vom August und vom September heute. Also wir haben ein bisschen was zu tun. Schauen wir mal, wie hart wir so abdriften und wie viele Fragen es überhaupt sind. Bist du bereit, Andi?
Ja, ich hoffe.
Bist du bereit, ein paar Fragen zu beantworten?
Ja, let's go. Lass uns da rein.
Okay, die erste Frage kommt vom Ferdinand. Liebe Grüße.
Wo ist denn das?
Ferdi.
Ich hab das gar nicht. Ja, du kannst ja vorlesen.
Bist du bei uns?
Habe ich das auch bekommen? Ja, schau mal. Wo ist denn das?
Weiß nicht, ob du das bekommen hast. Ich glaube nicht.
Ist ja auch wurscht. Kannst du mal vorlesen.
Was würdet ihr nach einem sehr anstrengenden Triathlon, ich glaube, jeder Triathlon ist sehr anstrengend, oder? An regenerativen Maßnahmen empfehlen? Voraussetzung ist immer viel und gut essen und trinken. Ich denke eher an körperliche Interventionen. Ich schwanke zwischen gar nichts Besonderes machen und den Körper mehr oder weniger in Ruhe lassen oder Expansion in Bereichen zulassen, die während der Belastung sehr komprimiert/beansprucht wurden.
Huiuiui.
Atmen auf dem Boden, rollen, liegen. Sowas fällt mir dazu ein. Was sind eure Ideen dazu?
Soll ich was sagen oder?
Sag. Bereite meinen Regenerationsrant derweil vor.
Ich glaube, dass du am Anfang schon genau das beschrieben hast, was du tun solltest. Essen, oder? Gut essen und viel trinken, oder was hat er gesagt?
Gut essen und gut trinken.
Ja, also, das ist doch schon mal eine Grundlage. Und alles, was du dann so dezidiert danach geschrieben hast, das wären solche Dinge, über die ich mir gar keine Gedanken machen könnte, weil ich gar keine Kapazitäten dafür hätte wahrscheinlich.
Ja. Also ich meine, gut schlafen, gut und viel schlafen stand nicht drin, aber das ist halt eigentlich klar, das ist auch jedem bewusst und ich finde es ein bisschen albern, wie inzwischen umgegangen wird in der Fitness- und Gesundheitsbranche mit dem Thema Regeneration und auch so dieses ganze, ich mache jetzt eine Active Recovery Session und so weiter und Leute, man kann das alles machen, das ist alles super, aber ganz ehrlich so, wenn ich zum Beispiel nach einer anstrengenden Woche/Trainingswoche recover, dann habe ich einen Sonntag, wo ich halt einfach extrem viel Kalorien mir reinziehe und mich extrem wenig bewege. So, das ist Recovery. Und dieses Ding, dass man einen aktiven Prozess draus machen muss und dass man irgendwelche Dinge machen muss, damit man besser recovert, egal ob es irgendwelche Eisbäder sind oder weiß ich nicht, was für Tools man benutzt oder Übungen oder so. Eben, man kann das alles machen, aber Leute, Recovery ist nicht so deep. So, mach einfach mal Pause. Mach einfach mal Pause und gib deinem Körper eben gutes Essen, gutes Trinken und Ruhe und Schlaf und dann wirst du auch recovern. Mhm. Und wenn man sich dann irgendwie stresst, weil man denkt, man müsste aber noch das machen und dadurch beschleunigt man seine Recovery. Leute, ich glaube, nichts ist besser als ein 7 Stunden Couch-Side-Plank und 7 Stunden Football-Glotzen und eben dabei gut essen und sich keine Gedanken über irgendwas machen und vor allem keine Sorgen machen um irgendwas. Ich glaube, dann recovert man ziemlich gut. Also es ist so ein bisschen, ja, natürlich kannst du irgendwie spazieren gehen, kannst dich ein bisschen bewegen und das ist super, weil das regt einfach die Zirkulation, den Blutfluss an. Auch das ist irgendwie ganz klar. Aber jetzt da irgendwie...
Also die Bottomline ist...
Please do not overthink it.
Okay, so, please do not overthink it.
Recovery bedeutet in meinen Augen hauptsächlich nichts tun, und eben gut und viel essen und gut und viel schlafen und dann wirst du auch gut recovern.
Also recovern heißt ja auch sich zurückbedecken auf der Couch eben mit einer Decke.
Genau, ich oder? Recovere mich mit meiner Kuscheldecke.
Richtig? Genau.
Und während dem Couch-Sideplank.
Genau, also von dem her, don't overthink it, oder? So.
Absolut.
Mach keine Termine draus, so aus aktiver Regeneration, sondern mach einfach mal nichts draus. Das heißt ja nicht, dass man dann nicht auch quasi das Zweite, was du beschrieben hast, durchaus in Erwägung ziehen kann. Aber ich finde, das ist ja auch sowas, was man automatisch macht. Also wenn man irgendwie 5, 6 Stunden oder 7 oder 8 oder was auch immer Sideplank macht.
7 hours of commercial free football.
dann steht man halt irgendwie mal auf und geht in Deep Squat, rollt sich oder sonst was. Das sind ja so Dinge, die man dann irgendwie halt, weil man es halt fühlt. Ja, du vielleicht nicht.
Ich weiß, du machst es auf jeden Fall.
Ja, weil es mir halt gut tut. Also weil
so, ich atme schon auch ein bisschen dann und so, aber...
Ja.
Ja. Und kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, ob du irgendwelche Sachen hast, weil nach so einem...
Genau.
Nach einem Triathlon wird dir bestimmt irgendwie, wirst du bestimmt merken, dass du hier verspannt bist, dass da irgendwie was zwickt und so weiter. Und dann kann man natürlich sowas schon gezielt machen und halt sagen, so, ja, keine Ahnung, dann bewege ich halt mal meine Füße und meine Sprunggelenke ein bisschen durch, weil die tun halt irgendwie ein bisschen weh und sind irgendwie tight und so weiter. Mhm. Aber eben, das sind dann so Sachen, die macht man, glaube ich, irgendwie automatisch.
Ja, und die Hauptarbeit, in Anführungsstrichen, wird ja für einen selbst erledigt durch das Recovern. Das ist das Schöne daran. Das ist kein aktiver Prozess, sondern das ist ein Prozess, der passiert, wenn man ihn zulässt, wenn man ihm nicht im Weg steht.
Und wenn man eine gute Kuscheldecke eben hat, mit der man sich recovern kann.
Ja, gibt es auch bald von MTMT.
MTMT-Kuscheldecke. Machen wir dann auch so eine normale und eine Heizdecke für die Dads.
Sollen das heißen? Brauchen die es wärmer oder wie?
Ich glaube schon.
Oder gegen das Rheuma?
Ich glaube, ja, wenn man älter wird, braucht man immer so mehr Wärme und so.
Okay. Ja.
Also Recovery ist nicht so deep und der Rant ist jetzt gar nicht so schlimm ausgefallen, aber ich finde es trotzdem auch teilweise zweifelhaft, was da so verkauft wird in diesem ganzen Feld und was da für ein Bremborium gemacht wird, um dieses Thema
Recovery. Oh, Bremborium habe ich lange nicht mehr gehört. Ein tolles Wort.
Schon, gell?
Ja, absolut. Gibt es so ein paar Wörter, die so in so eine Kategorie von Bremborium gehören?
Ja, liebe ich auch, die Kategorie an Wörtern.
Das ist schön.
Okay, nächste Frage. Dr. Klein, Shoutout, fragt, hallo Andi, hallo Quiz, hallo MTMT-Team. Erstmal herzlichen Dank für euren großartigen Podcast. Ich bin Hörer der ersten Stunde, auch wenn es nicht immer leicht war. Und letztes Mal geredet, ja, in der 300. Folge.
Oh Mann, danke, danke.
Ja, danke. Der ersten Stunde ist krass. Seit 6 Jahren ist krass. Zum Problem. Aufgrund starker Schulterschmerzen links habe ich ein MRT anfertigen lassen und dort zeigt sich ein Impingement mit einer 80% Partialruptur der Supraspinatussehne. Ursächlich am ehesten 8-wöchiges Krückenlaufen aufgrund einer Knieverletzung mit nachfolgender OP. Hm. Orthopäde rät zum vorerst konservativen Vorgehen und dem Fortsetzen meines Krafttrainings sowie Physiotherapie. Shoutout Orthopäde.
Vielleicht, weil er halt selbst kein Operateur ist, kein Chirurg ist.
Seit der Diagnose bin ich im Krafttraining wie blockiert. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass Überkopfübungen nicht förderlich sind, aber der Musculus supraspinatus wird ja auch als Hilfsmuskel bei vielen anderen Kraftübungen benutzt. Und hier meine Frage an die beiden Biomechaniker meines Vertrauens. Welche Kraftübung kann ich im Studio mit gutem Gewissen durchführen, um weiterhin Rücken-, Brust- und Armhypertrophie zu trainieren, ohne jedoch die Sehne zu stark zu belasten und oder die Engstelle weiter zu verengen? Im besten Fall die Muskulatur trainieren, die den Sehnenkanal weiter auseinanderzieht. Ich fahre extrem gerne Rennrad. Hm. Auch hier die Frage nach der Schulterbelastung, vor allem im Untergriff. Drückt sich nicht auch hier der Humeruskopf, wie bei den Krücken, nach oben und unterstützt das Impingement? Macht weiter so, vielen Dank und viele Grüße aus dem Ruhrgebiet, euer Thomas.
Das war eine lange Frage.
Andi, du hast doch auch Schulter. Wie gehst denn du damit um in deinem Training?
Also ich würde erstmal sagen, Thomas, weil du hast ja nach den Übungen gefragt, die du machen kannst, ich würde sagen, alle in einer adäquaten Position. Was es jetzt heißt, ist natürlich von der Ferne her immer, ja, limitiert zu beantworten. Aber was ist schon ein Impingement? Also wenn du von der Enge sprichst, dann ist es vielleicht so, dass du in gewissen Positionen, ja, ich sag mal, am Ende eines Spektrums bist und dich nicht aus der Neutralität heraus bewegst. Und ich würde wahrscheinlich, wenn du hier wärst und wir würden deine Bewegungen anschauen, würde ich mir definitiv erstmal anschauen, wie dein axiales Skelett im Raum positioniert ist. Bei allen Übungen. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber ich könnte mir vorstellen, dass du auch ein gewisses Lebensalter mitbringst und hast wahrscheinlich schon eine gewisse Disposition in einigen Darreichungen, in einigen Übungen, eine gewisse Körperhaltung einzunehmen. So. Kann man dem soweit folgen?
Ich bin noch bei dir, ja.
Gut.
Also du hast mit Sicherheit auch halt so deine Kompensationen und so weiter, die entwickelt man halt so übers Leben und eben die hat jeder und die sind immer individuell.
Genau. Und wenn man nach dem Prinzip Position diktiert Funktion vorgeht und auch Spannung, dann würde ich genau das quasi als Grundlage, als theoretische Grundlage für das Verständnis deiner Situation herziehen und würde daran festgemacht eben dein Training wahrscheinlich verändern. Nur insofern, als dass du die Positionen verbesserst. Ich habe tatsächlich, wenn ich Rennrad fahre, also hier im Gym und so kurze Intervalle mache, dann ist es bei mir auch so, dass ich schon merke, dass ich definitiv natürlich einen gewissen Druck habe und dass meine Schultern auf eine gewisse Art und Weise eben mit dieser Position umgehen müssen, weil die halt so lange ist. Also ich versuche natürlich, meine Handposition immer zu verändern, um da so ein bisschen Veränderung reinzubringen. Ich versuche mit Absicht, und das ist ja das Schöne, was man auch quasi vor allem indoor, wenn man auf dem Rennrad sitzt, machen kann, dass man einfach halt so rückenwärtige Expansion total gut fördern kann. Also es ist immer das, was ich total gut merke.
Also du machst einen Reach, während du auf dem Fahrrad sitzt?
Ich versuche extrem zu reachen. Ich versuche wirklich einfach den Raum zwischen, also im oberen Rücken, vor allem im oberen Rücken, so BWS-HWS-Übergang, so rum, ja, will ich es mal beschreiben, dass ich den aufatme. Also ich bin relativ lang in der Nasenatmung, versuche einfach wirklich proaktiv da die Atmung hinzuschicken. Und das tut mir sehr, sehr gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass es bei dir so ist, wenn du eben da gerade ein Thema hast, dass du da auf alle Fälle noch mehr darauf achten solltest, dass du deine Position veränderst. Und das ist natürlich, wenn man draußen fährt, schwieriger, weil man halt so viele, ich sag mal, Störvariablen hat, sprich Straßenverkehr, andere Fahrräder etc. etc. Aber jetzt rein, um zum Punkt zu kommen. Ich denke, dass du wirklich alle Übungen machen kannst und die wahrscheinlich nur, das nur in ganz, ganz großen Anführungsstrichen, in einer besseren Position absolvieren solltest. Darf ich jetzt eigentlich schon?
Also wenn der noch zu früh Andi von Position redet, dann rede ich mal von Bewegung, weil theoretisch kannst und solltest du alle Bewegungen machen, aber auch das ist natürlich individuell zu betrachten. Und je nachdem, was sich halt gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt, danach solltest du natürlich deine Bewegungen auswählen. Und generell geht es ja darum, dass du wie blockiert bist und dass du halt Angst hast und dich nicht mehr belasten willst und gewisse Bewegungen nicht mehr machen willst. Das ist so das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und eben, sowas entsteht ja auch ganz schnell durch eine Diagnose, durch ein MRT, alles, was du jetzt hinter dir hast. Und da ist wirklich das Wichtige, dass du halt einfach nicht mit dem Mindset, weil es auch einfach nicht so ist, also das ist physiologisch, funktioniert es nicht so, dass du, wenn du jetzt irgendwelche Sachen machst, dass du dadurch das schlimmer machst. Man hat es dann so im Kopf, dass man halt wie so eine Maschine ist und du bist gerade auf 80% und jetzt, wenn du noch mehr belastest, keine Ahnung, fuck, dann ist die Teilruptur, geht die hoch auf 83%. Aber so funktioniert es nicht. So diese Struktur wird nur heilen, wenn du sie auch adäquat wieder belastest. Also andersrum wird ein Schuh draus. Und dieses ganze Impingement und so weiter, so natürlich so, es gibt sowas, dass du wenig Raum in einem Areal hast, so dass du viel Kompression hast, zum Beispiel da unter deinem Schulterdach. Und das macht natürlich was mit deinen Strukturen. Aber da, es ist unmöglich, dir zu sagen, ja, beweg dich einfach nur, keine Ahnung, in der Range 0 bis, sorry, bis 90 Grad oder so, weil da ist so und so. Weil dieser Platz, der ist abhängig von deinem scapulohumeralen Rhythmus, also von dem Zusammenspiel von Brustkorb, Schulterblatt und Oberarmknochen. Und dieser Rhythmus ist sehr komplex und natürlich gibt es da Guidelines und ich könnte jetzt sagen, ja, in dem Bereich hast du am meisten Platz und in dem hast du wieder weniger Platz und so, aber das ist dieser Rhythmus ist nichts Lineares. Erstmal funktioniert der bei jedem Menschen irgendwie anders und der ist ultra, ultra komplex. Da geht es nicht nur darum, wie viel bewegt sich das Schulterblatt und wie viel bewegt sich der Oberarmknochen, sondern da geht es auch darum, wie rotiert der Oberarmknochen und so weiter. Der Oberarmknochen ist ja keine Kugel, sondern eine sehr ungerade Form hat der quasi. Da hast du noch so so einen kleinen Knochenhubbel dran und der muss aus dem Weg rotieren, damit du genug Platz hast. Lauter solche Sachen müssen da passieren, wenn wir, keine Ahnung, unseren Arm bewegen, zum Beispiel über Kopf heben und so. Das heißt, niemand kann dir sagen, okay, genau in der Range, da musst du dir keine Sorgen machen. Das musst du selber rausfinden und erfüllen, weil dieser Rhythmus so komplex und so individuell ist. Und generell geht es darum, dass du eben diesen Rhythmus wieder übst und trainierst, auch unter Last. In guten Positionen. Also alles, was der Andi gesagt hat. Und zum Beispiel dieses Denken, so über Kopf sollte ich wahrscheinlich nichts machen, weil da habe ich ja am wenigsten Platz. Das ist tendenziell auf jeden Fall schon mal nicht richtig. Weil, wenn man das sich jetzt mal grob vorstellt, der Platz unterm Schulterdach, der wird, wenn wir unseren Arm heben, tendenziell kleiner, 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 dann ist er am kleinsten irgendwo in der Midrange und dann wird er, wenn wir den Arm wieder höher heben, dann wird er wieder größer. Aber ob das bei dir auch so ist, so das weiß ich nicht. Das ist eine Guideline, wie dieser Rhythmus funktioniert im Zusammenhang mit dem Platz unter unserem Schulterdach, dem subakromialen Raum. Aber weil der so abhängig ist von so vielen Variablen, kann ich dir nicht sagen, dass es bei dir genauso ist. Aber was die Bottom Line und was ich eigentlich sagen will, ist, zum Beispiel zu denken, über Kopf darfst du nichts mehr machen. Deswegen, das ist Quatsch. Das ist auch aus einer biomechanischen Sicht ist das nicht richtig. Das kann man so nicht stehen lassen. Weil dieser Raum nicht quasi groß ist, wenn der Arm hängt und dann wird er immer kleiner, bis der Arm ganz oben ist. So, das tut, das, ja, so ist es einfach nicht. So funktioniert dieser Rhythmus nicht. So funktioniert die Bewegung in diesem Gelenksystem nicht. Und ich sage das nur, damit du dir da weniger Sorgen drum machst. Ja. Und dass du nicht anfängst, gewisse Positionen komplett zu vermeiden, wie zum Beispiel die Überkopfposition. Weil das vielleicht die Position ist, die dir extrem gut tut im Regenerationsprozess. Weil du ja auch diese Strukturen eben belasten musst in verschiedenen Positionen, damit es wieder besser wird. Dein Organismus wird immer, wenn du ihm den richtigen Input gibst an Bewegen, immer sich selbst heilen.
Ich denke, dass da auch so wichtig ist, dass wir, und das ist wieder so, wir machen uns dann nicht Gedanken drüber, weil es für uns irgendwie klar ist, aber ich denke, dass wir nochmal differenzieren müssen, so von der Begrifflichkeit und auch vom Verständnis, was ableitbar ist von diesen Begrifflichkeiten von Übungen und Bewegung. Und das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Also wenn du auch nach Übungen fragst, ist es einfach so, dass es halt schon wieder ganz klar irgendwie in diese Richtung geht, dass man Übungen aus dem Gym, aus dem Krafttraining beleuchtet versus Bewegung, also biomechanische Bewegung. Und ich denke, wenn du die biomechanische Bewegung wieder erlernst, dann kannst du dann auch wieder alle Übungen machen. Und dieses Verständnis brauchen wir. Und das ist eigentlich so naheliegend, aber darüber macht man sich so dezidiert keine Gedanken. Aber es ist genau das, was du gerade sagst. Also den scapulohumeralen Rhythmus wieder zu verbessern, wieder zu erlernen, den wir uns vielleicht durch Krafttrainingsübungen kompensatorisch hingebaut haben, verhunzt haben, will ich mal sagen, also negativ hingebaut haben, das wieder zu entlernen und wieder echte Bewegung zuzulassen, wie auch immer die dann aussehen wird, individuell. Ich glaube, diesen Gedanken, den musst du dir machen.
Ja, deine Schulterblätter, die sollten sich eben frei und geschmeidig bewegen können. Und wenn du zum Beispiel merkst, dass du da irgendwo ein Defizit hast oder so, dann kann man da natürlich auch wieder gezielt mit Übungen dran ansetzen, damit die Bewegung, die da zugrunde liegt, halt besser wird.
Genau. Habe ich da eigentlich was?
Da hast du so einen roten Dings.
Ah, sorry.
Da hast du eine Wunde.
Gross.
Wirklich gross. Ja, und wie du diese Blockade abbaust, weil das ist das Wichtige. Fang einfach an, probier alle Bewegungen aus, schau, wie sie sich anfühlen und mach sie erstmal leicht und dann steiger dich nach und nach. Und auch vielleicht bist du in der Nähe vom Muskelversagen erst in 3 Wochen, weil du dich da halt rantastest. Weil es dir auch, du hast ja geschrieben, dir geht es um Hypertrophie, das heißt, du musst auch in die Nähe vom Muskelversagen trainieren und so weiter. Gib dir da ein bisschen Zeit, aber eben, geh mit dem Mindset ran, du machst nichts irgendwie schlimmer im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall machst du es besser, wenn du diese Bewegungen machst. Ein wichtiges Konzept für alle solche Leute ist die Scapula-Ebene, wie ich finde. Also viele Dinge kann man und sollte man eben in der Scapula-Ebene trainieren. Gerade sowas wie Überkopfdrücken, Seitheben und solche Sachen, Y-Raises, alles eben tolle Übungen, die man machen kann.
Okay, also was heißt das? Also wo wird der Arm positioniert? Zum Beispiel, Seitheben ist ein super Beispiel.
Scapula-Ebene ist, wenn du deine Arme gerade nach rechts und links ausstreckst und du quasi wie in so einer Kreuzposition bist, von da aus shiftest du die Arme so 30, 40 Grad wieder zusammen nach vorne. Also raus aus der Frontalebene quasi für alle Geeks. Und in dieser Ebene, da bewegt sich eben der Oberarmknochen sehr gerne zusammen mit dem Schulterblatt. Das könnt ihr alle jetzt in diesem Moment ausprobieren. Also den Arm eben quasi in dieser Ebene, wenn ihr ihn gerade nach rechts wegstreckt, von unten einmal nach ganz oben führen. Und wie frei fühlt sich diese Bewegung an? Und dann macht ihr das Gleiche nochmal mit diesem leichten Shift nach vorne und schaut, wie frei fühlt sich die Bewegung da an. Und alleine da merkt man schon, es gibt einfach Unterschiede, je nachdem, wo ich mich positioniere, was meine Startposition ist von der Bewegung, bedingt, wie Gelenke rotieren können, zusammenarbeiten können. Und manche Wege der Bewegung sind freier und manche sind halt nicht so frei. Mhm. Und du willst natürlich immer mit maximalem Raum diese Bewegungen machen. So nenne ich es einfach mal, einen Schulterkomplex. Wir wollen das. Und das gibt dir eben in dem Fall die Scapula-Ebene, gerade bei Überkopfdrücken, bei Seitheben, bei allen Sachen, wo du irgendwie deinen Arm hebst. Und das lässt sich, by the way, auch einfach in der Welt beobachten. Jeder, der seinen Arm hebt, um irgendwas zu machen, unbewusst, der wird ihn ungefähr in dieser Ebene nach oben heben. So, niemand hebt seinen Arm in der Frontalebene nach oben oder in der Sagittalebene nach oben. Sondern es passiert immer irgendwo dazwischen und es hat einen Grund, weil das die normale Mechanik von unserem Bewegungssystem ist.
Und das ist das beste Beispiel für Bewegung versus Übung.
Ja. Ja. Ja.
Ja.
Und dann eben das, was du auch gesagt hast, so die Expansionsfähigkeit im Brustkorb vielleicht ein bisschen trainieren, ist natürlich auch total sinnvoll, weil dir das im Zweifelsfall immer mehr Optionen für Bewegen in deinem Schulterblatt gibt. Das gibt dir wiederum mehr Optionen für Bewegen und Variabilität in deinem Schultergelenk selbst. Und darum geht's ja, dass du einfach für Bewegung variable Bewegungsstrategien hast. Mhm. Und wenn du die hast, dann wird dein Körper auch immer die beste Bewegungsstrategie wählen. Aber das ist eben das ist ja das Schöne an Variabilität. Wenn du die besitzt, dann gibst du deinem Bewegungssystem Optionen für Bewegung, Optionen zum Beispiel eine Überbelastung zu vermeiden. Und wenn du wenig Variabilität besitzt, dann hast du nicht viele Optionen und dann ist natürlich die Chance auch größer, dass du eine Überlastungserscheinung entwickelst oder eben den armen Supraspinatus noch weiterhin belastest.
Auch das ist gleichzusetzen mit Bewegung versus Übung.
Ja, dann hoffe ich mal, dass wir dir weiterhelfen konnten. Fällt dir noch was ein? Hm. Also, just do it. Denk dran, dein Körper ist ein antifragiler Organismus, der sich selber heilen wird. Und dein Körper ist keine Maschine, die sich abnutzt und immer schlechter wird über Zeit.
Es ist eher so, um dann doch noch was zu sagen, es wird abgenutzt und eher schlechter, genau aus dem Grund, weil du Variabilität verlierst, einbüßt und wahrscheinlich auch so in deiner Bewältigungsstrategie in Übungen immer in der gleichen Position bleibst. Also wenn du da nicht variabler wirst, dann wird quasi natürlich auch das Gewebe, also sprich jetzt die Sehne, nicht die Möglichkeit haben, sich variabel mit der Stressumverteilung irgendwie zu beschäftigen. Was hatten wir vor kurzem? Über was haben wir gesprochen?
Stress-Shielding.
Ganz genau.
Und Kompensation.
So. Hör dir die Folge auf jeden Fall auch an, falls du sie nicht gehört hast, weil das ist natürlich ein ganz wichtiges Konzept zu diesem Thema. Also je variabler du wirst, je mehr Bewegung du wieder lernst in diesem Komplex, desto weniger reduziert wirst du in deinem Training sein, weil du nur auf Übungen zurückgreifst.
Und eben dieses ganze Feld, dieser ganze Rhythmus, die ganze Bewegung von diesem komplexen Gelenksystem ist komplexer als nur, zieh deine Schulter einfach runter und dann ist der Raum größer oder so. Und immer wenn deine Schulter hochkommt, wird der Raum kleiner. Ja. Okay, next. Die Katharina fragt, hey, mich beschäftigt die Frage, inwieweit ich nach dem Krafttraining noch Ausdauer trainieren sollte. Aktuell hänge ich zum Beispiel immer noch 20 bis 30 Minuten Rudern hinten dran. Ist das eurer Meinung nach sinnvoll, um die Ausdauer zu verbessern und den Fettstoffwechsel anzuregen? Oder sollte ich lieber eine separate Trainingseinheit an der Kondition schleifen? Sollte ich lieber in einer separaten Trainingseinheit an der Kondition schleifen? Schwierig heute für mich zu lesen. Besten Dank vorab an euch.
Kannst du mal meine Brille ausleihen? Vielleicht geht es dann besser.
Daran liegt es nicht. Nein. Es sind Gehirnprobleme, keine Augenprobleme bei mir.
Verstehe.
Ist das unserer Meinung nach sinnvoll, um die Ausdauer zu verbessern? Ja. Fettstoffwechsel, Schmerzstoffschmeckschel, das ist mir scheißegal in dem Kontext. Aber ja, das ist sehr sinnvoll, was du da machst. Wenn du die Kapazitäten hast, die Zeit hast, dann könntest du es auch in einer separaten Session machen. Dadurch ist der Trainingseffekt vielleicht ein bisschen besser, aber meiner Meinung nach wird es da keine Riesenunterschiede geben und die meisten, wie wahrscheinlich auch du kombinierst es halt aus Zeitgründen und weil es praktikabel ist, so, du bist schon im Gym, also machst halt noch 20, 30 Minuten Cardio. Ja, let's go, do it. Das sollten viel mehr Leute machen, eben nicht nur Krafttraining, nicht nur quasi ihr muskuläres System trainieren, sondern auch ihr kardiovaskuläres System trainieren. Ist gut für euch, ist gesund, ihr könntet ein bisschen länger leben, wenn ihr das tut und habt keine Angst davor, dass ihr keine Gains durchs Krafttraining macht, weil ihr noch 20, 30 Minuten irgendwie Ausdauertraining hinten dran hängt. So diese Panikmache vorm Interference-Effekt und dass man dann irgendwie sich an gar nichts mehr anpasst. So, das ist wirklich, regt mich auf. Aber ist auch so ein Mythos, der, glaube ich, immer mehr zerschlagen wird von immer mehr Menschen, was auf jeden Fall was Gutes ist.
Ja, es gibt ja auch jetzt Hybridathleten, oder? Also die praktizieren das ja par excellence, also
ja.
Von dem her.
Und die meisten Hybridathleten, die sehen auch ganz gut aus. Die sind meistens auch relativ buff und so weiter.
Aber nein, ist egal. Don't get me started. Allein, dass man halt so, aber das haben wir eh schon oft genug besprochen, dass es dann eine Begrifflichkeit jetzt braucht und so weiter. Ist auch schon wieder so hanebüchen. Also ich kann auch nichts anderes sagen als der Quiz. Mach's einfach. Das ist einfach, am Ende des Tages, das Leben ist der größte Stressor. Und wenn du dein Training so in dein Leben gut integriert bekommst, dass es dich eben nicht stresst, im Sinne von, scheiße, wann schaffe ich es jetzt überhaupt oder so, dann macht es genauso. Bei Deadfit, by the way, ist es auch eine ganz wichtige Komponente, die da dazukommt, weil es geht immer über Harmonisierung, über Optimierung. Und wenn ich es könnte jetzt im Speziellen, dann würde ich am liebsten natürlich zwei explizite Ausdauereinheiten in der Woche machen. Ja, aber es ist genau wie in deinem Fall.
Ich würde es auch nicht machen, wenn ich es könnte, weil ich einfach keinen Bock drauf habe.
Ja, ich schon tatsächlich. Also ich habe auch keinen Bock, aber ich habe Bock. Aber dementsprechend mach dein Krafttraining und dann mach noch eine Cardioeinheit. Vielleicht variierst du so ein bisschen. Vielleicht machst du es so, dass du nicht immer das gleiche Cardio-Training durchziehst, sondern dass du dich vielleicht auch mal hochintensiv belastest. Also einfach die Intensitäten deiner Cardioeinheiten so ein bisschen variierst, einfach um da unterschiedliche Stimuli auf dein System zu bringen. Aber ansonsten würde ich es genauso machen.
Ja, let's go. Müsst euch ja vorstellen, euer Körper passt sich einfach an alles an, was ihr macht. Und wenn ihr einen Körper haben wollt, der stark ist, der muskulös ist, der aber auch ausdauernd ist, naja, dann müsst ihr halt alle diese Dinge eurem Körper abverlangen und auch gerne in der gleichen Session. Und dann werdet ihr euch geil anpassen an alle diese Reize. So dieses, wo kommt der Interference-Effekt her und die Angst davor, dass, ich darf kein Cardio nach meinem Krafttraining machen. So, das frage ich mich dann immer, weißt du, wie sind wir da drauf gekommen? Und es ist halt dieses Überspezifische, dass man irgendwie denkt, oh ja, Muskeln und Krafttraining ist das Allerwichtigste und deswegen muss ich 100% da rausholen. Und vielleicht ist der Reiz auf dein muskuläres System 5% kleiner, wenn du danach Cardio machst oder so. Aber who cares, weil dafür kriegst du ja einen fetten neuen Reiz mit dazu, der super für dich ist. Okay, ich höre schon auf. Ciao, Coach. Mein lieber Herr Klingseisen. Shoutout Flo, übrigens.
Sauer, oder wie?
Ja.
Dass wir uns noch nie getroffen haben. Also so, hier jedenfalls.
Reziproke Bewegungen vor schweren bilateralen Lifts oder umgekehrt. Vorher habe ich das Gefühl, dass dann bilateral mehr geht. Hinterher fühlt sich einfach alles besser an. Mhm. Wahrscheinlich schon beantwortet in meinem Fall. Intention.
Ja.
Kann ich mich mit der Hypertrophitis bitte irgendwo anstecken? Bin auf Old Man Fit gespannt. Dad Fit. Beste Grüße an die gesamte Crew. Flo. Mhm.
Ja, es ist eine super spannende Frage. Also, aber genau wie du es gerade beschreibst, Flo, Intention. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich denke so ein bisschen anders als dein Gedanke. Bei mir ist es wirklich so, dass ich meine bilateralen Lifts vor den reziproken Bewegungen mache, weil ich zum Ende meines Trainings hin die reziproken mache, um meinem System wieder mehr Rotation zu geben und quasi die Rotationsfähigkeit, die ich mir vielleicht so ein bisschen restriktiert habe durch meine Bilateralität, wieder ermögliche. Und dann quasi mit diesem Momentum, dass ich kann mich wieder fluently bewegen, aus dem Gym rausgehe.
Ja, also du hast es auf jeden Fall selbst schon beantwortet, wie du auch geschrieben hast. Es kommt auf die Intention an. Die Intention von bilateralen Lifts für mich persönlich hat immer was mit einer Form von Maximalkraftreiz eigentlich zu tun, auf eine Art und Weise. Und dementsprechend will ich natürlich, während ich diese Lifts mache, auch in der Lage sein, meine Maximalkraft zu realisieren. Das heißt, ich will frisch sein. Ich könnte davor trotzdem was Reziprokes machen, aber dann halt submaximal. Einfach so, dass es mich nicht ermüdet und vielleicht fühlt sich dann mein bilateraler Lift einfach besser an, weil ich halt schon mich einfach ein bisschen bewegt habe oder so. So könnte ich immer noch was Reziprokes machen, aber ich müsste halt die Intensität dementsprechend anpassen. Mhm. Wenn es mir darum geht, dass ich einen PR im reziproken Kurzhantelbankdrücken zum Beispiel aufstelle, und zwar jede Woche, dann setze ich das an erste Stelle, weil mir da mein Output in der Bewegung dann am wichtigsten ist. Also es geht darum, wo geht es dir eher um Output? Das sollte eher weiter vorne stehen im Training, weil du noch nicht ermüdet bist. Und wo geht es dir vielleicht eher um koordinative Anpassungen? Sowas kann dann ruhig auch in der Mitte oder am Ende von dem Training stehen.
Ich wollte jetzt gerade nochmal, weil das, was du sagst, ist natürlich vollkommen richtig und total zielführend. Was hat der Flo geschrieben? Es fühlt sich besser an?
Also so habe ich es jetzt verstanden. Es fühlt sich dann besser an, wenn er erst was Reziprokes macht und dann
dann geht auch mehr, oder
was? Und dann geht auch mehr, weil sich's besser anfühlt. Und das wäre dann der Case, wo ich sagen würde, ja, dann mach ein bisschen submaximal was Reziprokes, weil dann fühlt sich dein Körper besser an, deine Bewegung besser an und dann geht auch mehr. Und schon kannst du mehr aus deinem bilateralen Lift rausholen. Mhm.
Ja, jetzt könnte man natürlich wieder so trainingsphilosophisch werden und überhaupt die Frage stellen, also für was ist das überhaupt wichtig? Natürlich, was du gerade sagst, Maximalkraft, Bilateralität, also weil du halt da am meisten Kraft realisieren kannst, vermeintlich. Dementsprechend ja. Bei mir ist es ja alles nur ein Mittel zum Zweck. Und ich glaube auch, Flo, du bist auch in so einem Alter, wo du, glaube ich, auch so denken solltest. Das wird der Quiz wieder sagen, fragil oder so. Aber bei mir ist es so, dass ich ja die Bewegungen, die ich im Gym mache, sind ja alles nur Mittel zum Zweck. Das heißt, es ist mir eigentlich relativ egal, wie... Also ich könnte aus beiden Richtungen deiner Argumentation kommen und könnte quasi halt die reziproken Sachen als Warm-up sehen, ja, als Körpererwärmung, als Körperrealisierung von Freiheitsgraden etc., um mich dann gut zu fühlen in der Bewegung, die ich vielleicht so mental priorisiere in der Trainingseinheit. Also irgendeine bilaterale Bewegung, Übung. Aber so ich denke so nicht drüber nach. Bei mir ist es tatsächlich eher so, dass meine Gedanken sind genau die, die ich vorhin skizziert habe. Ich will mit irgendwas Unilateralem oder Reziproken aus dem Gym gehen, um quasi letztendlich die Rigidität, die ich in mein System gebracht habe, durch Bilateralität wieder so ein bisschen aufzubrechen.
Also ich glaube, das ist auch ein Konzept, das ist immer sinnvoll.
Ja.
So. Wenn es dir auch darum geht, dass du dich halt einfach gut fühlst.
Ja.
So.
Ja.
Also wenn es ein Ziel von deinem Training ist, dann macht das einfach immer Sinn. Ja, okay.
Das Stefan. Sind, das sind schöne Fragen, aber mag ich.
Stefan fragt, hey, ihr nicen MTMTs. Was habt ihr eigentlich für einen duften Boden in eurem Gym verlegt / gegossen? Könnt ihr das empfehlen? Liebe Grüße, Stefan. PS, MTMT, yummy.
Danke, Stefan.
Danke, Mann.
Also ihr müsst...
Das war das beste PS, was wir bis jetzt hatten, auf jeden Fall.
Ihr müsst den Basti fragen, weil der hat sich diese Worte so auswendig gemerkt, so schön, oder?
Der Polyurethanboden halt, oder?
Ja,
das kann ich sogar inzwischen auch, weil der Basti es so oft wiederholt hat. Der gute Polyurethanboden. Aber ohne Scheiß, ich weiß nicht, ihr seid da ja Early Adopter und Innovatoren in dem Bereich, weil jeder, der in unser Gym kommt, der auch Profi ist oder ein eigenes Gym hat, ist super geflasht von unserem Boden. Also anscheinend ist es was Besonderes. Und ich meine, ich kenne es ja nicht anders, aber der Boden ist halt auch, also der ist geil.
Ja, der ist schon gut. Unter diesem Boden ist tatsächlich auch eine Gummimatte realisiert, die ist 6 mm.
Die Gummimatte ist da realisiert, Leute. Die
dick.
Ist da, die ist da, die liegt da nicht, die wurde nicht verlegt, sondern die ist da realisiert.
Ja, die ist ja auch aktiviert und so weiter, verstehst du? Ja.
Du
Banause, du. Banause, du.
Sorry.
Brimborium Banausentum hast du. Egal, also der Boden ist super geil für den Use Case, den wir haben. Wenn ich jetzt einen Global Gym machen würde, wo mehr Menschen als bei uns, also wenn wir so einen durchschnittlichen Tag haben, dann haben wir so zwischen 25 und 30 Personal Trainings an einem Tag. Das hat sich über die 15 Jahre, die es jetzt dann MTMT Gym gibt, nächstes Jahr im August, als sehr, sehr gut, sinnvoll, durable, fill in the blank erwiesen. Es ist unglaublich schön.
Pflegeleicht.
Es ist pflegeleicht. Super pflegeleicht, das heißt, du kannst diesen Boden halt extrem gut sauber halten im Vergleich zu solchen schwarzen Vierecken.
Alter, stell dir mal vor, dein ganzes Gym ist mit so komischen, diesen gummimäßigen Gym-Sachen verlegt. Du kannst ja gar nicht putzen, des Zeugs.
Ja, schwerlich. Also das war, im Elbgym war ja der ganze Boden so und der Max hat da immer echt hingeschraubt. Shoutout Max, danke für die geile Zeit. Und ich würde es nicht haben wollen. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn du halt ein größeres Gym hast, erstens ist der Boden sau teuer und zweitens ist es einfach so, dass die Leute halt nicht drauf aufpassen. Das heißt, wenn irgendein Hantel gedroppt wird und so weiter, dann bricht der halt auch auf. Aber für einen Heimgebrauch zum Beispiel oder wenn man sich eben so einen Boutique-Gym baut, dann kann ich das nur empfehlen. Das sieht einfach geil aus. Du kannst den glänzend finishen wie bei uns. Du kannst den mattieren, du kannst alles machen. Das ist sehr, sehr toll. Das und du kannst ihn dann auch realisieren mit Gummimatten.
Das heißt einfach, das reicht, oder? Gummimatte und dann ist Polyurethan gegossen.
Ich glaube, dass das es ist total wichtig ist, dass, also diese Gummimatte, die, das merkst du ja. Jeder, der bei uns ist und sich dann quasi
man
auch.
Man kann einen Finger in den Boden drücken und man hinterlässt wirklich einen Abdruck. Also der ist auch weich einfach.
Das ist total angenehm auch zu arbeiten, zu gehen und so weiter, weil es halt nicht hart ist, sondern du hast halt immer so einen kleinen Rebound-Effekt. Das ist schon gut gewesen damals. War echt smart.
Das ist immer noch gut.
Ja. Ja.
Unsere ist halt nicht matt, So, muss man ein bisschen aufpassen, sonst macht man Kratzer rein übrigens. An alle Praktikanten. Boxen werden nicht geschoben, ja, sondern getragen. Okay? Okay.
Ja. Ja. Okay.
Okay, das waren die August-Fragen. Gehen wir rein in den September. Der Nils fragt.
Ah, ich mach kurz nochmal. Der Boden, wir haben den Boden ja quasi auch das gleiche Material, haben wir ja auch in den Nassbereichen. Auch am Boden, aber auch quasi in den Duschzellen. Also da kann man echt Schabernack damit machen. Schabernack, ein weiteres Wort von
Schabernack, Brimburg, großartiges
Wort. Hause.
Duschzelle ist er dann rau, aufgeraut.
Genau. Ja. Der Boden ist dann aufgeraut, dass er halt nicht so slippery ist. Ja, ist verrückt, was man alles machen kann, ich sag's euch.
Wahnsinn. Ja. Polyurethanboden, beste. Wirklich.
Darf ich jetzt eigentlich schon trinken, oder?
Jetzt darfst du trinken, ja. Also so in einer Stunde ist dann Training. Was trinkst du denn da?
Also Leute, ich trinke hier Crank 2.0, oder wie heißt es?
Crank Olympia.
Crank Olympia.
Grizzly Edition.
Shoutout Urs.
Die Urs Edition halt.
Wenn der Podcast draußen ist, dann bist du...
Dann bist du Mr. Olympia.
Ich glaub's leider nicht.
Was?
Was glaubst du?
Ja, ich glaube, dass Siebam gewinnt, natürlich.
Ja, und was, und dann 2 und 3?
Ich kenne mich ja nicht aus, aber ja. Urs natürlich auf 2, weil Urs halt der Homie ist.
Das wäre schon gut. Siebam gewinnt nochmal, dann
tritt er ab. Wie heißt der andere, der auch letztes Jahr Zweiter war?
Ramon, meinst du?
Den verstehe ich nicht. Also so, ich habe keine Ahnung.
Er hat auch keine Personality und so weiter.
Aber ich würde den nicht auf 2 ranken, einfach. Würde ich nicht.
Ja.
Nur so, ja.
Ich meine, wir sind ja alle gespannt.
Ich bin absoluter Laie im Bodybuilding.
Auf den krassen Shadow-Mode, oder? Vom Urs?
Ja, wieder.
Geil.
Wenn der Shadow-Mode dann beendet wird. Wann ist der jetzt, der Olympia? Ist es die?
Morgen.
Wirklich?
Ja.
Damn.
Heute.
Heute?
Wie heute. Heute.
Also
heute Nacht.
Fingers crossed.
Jetzt, wir sind ja schon in der Zukunft dann wieder und so weiter. Aber wir sehen. Also, Crank 2, danke, Madeleine, oder wer hat uns das
danke
geschickt?
Danke, ESN.
Danke, ESN.
Danke, Madeleine auch.
Aminos sind auch noch drin, also alles, was ich halt jetzt so an Pudern hier drum rumfliegen habe bei mir hier in der Küche hier nebenan, schmeiße ich halt da rein. Und dann geht's ab.
Und dann geht's ab. Ich habe einmal, habe ich glaube ich Crank genommen, als wir da so Tester bekommen haben, oder zweimal. Und das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht, also relativ viel auch mit mir gemacht, aber mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen too much. Also ich bin dann so...
Das ist halt so geil scharf.
Ich bin dann schon ein bisschen drüber einfach. Lass mal kurz probieren, weil der Grizzly...
Du bist krank.
Gib jetzt mal einen Schluck.
Trink mal jetzt aus.
Damit ich wieder gesund bin. Ach so, du meinst, ich darf nicht mit meinen Lippen deinen Shaker anfassen. Okay, dann schütt mir was rein, wenn ich ausgetrunken habe.
Ja. Es ist geil, da ist so viel Capsaicin drin, dass einfach schon im Mundraum es halt schon so geil scharf ist. Also I love it. Ich mag es wirklich einfach gern trinken.
Ja, wie gesagt, mir ist Crank ein bisschen...
Darf ich aber noch
bisschen,
mal?
Ich bin dann einfach ein bisschen zu drüber. Und es war früher auch immer das Problem. Und das habe ich jetzt erst verstanden in meiner Powerlifting-Zeit. Ich habe mich immer zu krass irgendwie hochgehypt, mental, und mir zu viel Koffein reingeballert, und es war eigentlich nie gut für mich und ich hätte ein bisschen mehr Ruhe gebraucht in meinem Training.
Bei mir ist es ja tatsächlich auch so, dass ich ja, man merkt es ja jetzt schon, dass ich so schnell spreche, bevor ich das überhaupt schon getrunken habe. Sind wir mal gespannt, wie schnell ich gleich spreche.
Die Farbe ist so geil.
Und das ist mir wichtig auch zu sagen, Leute. Das ist nichts, was ich mir essentiell kaufen würde oder on a regular basis nehmen würde, weil ich es auch nicht brauche. Also ich muss mich nicht aufpsychen oder sonst irgendwas, sondern ich habe Bock auf Training und ich habe Bock, mich anzustrengen. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt sowas dafür. Ich habe auch einen guten Pump, auch so. Wenn ihr gut esst, also auch ausreichend Kohlenhydrate und Salz vorm Training und so weiter, dann braucht man das sicherlich nicht. Was ihr aber auf jeden Fall braucht, ist mehr Eiweiß in eurer Ernährung und Kreatin. Und die zwei Dinge kriegt ihr auf alle Fälle auch von ESN. Meine Frau, Shoutout Hannah, Eiweiß hochgerammt, Kreatin, also ist glaube ich fleißiger und regelmäßiger, also weil sie halt so wired ist, wenn sie eine Routine hat, dann hat sie eine Routine, dann zieht sie die durch und so weiter. Ist immer zu gleichen Zeiten so, die macht das gut.
Same.
Das ist echt gut.
Ja, also und auch jetzt, alle sind krank, harte Erkältungszeit, Leute, genug Eiweiß ist einfach auch wichtig, damit man verdammt nochmal gesund bleibt. Also bestellt euren ESN-Stuff mit Code MTMT, ihr kriegt immer den maximalen Rabatt. Olympia Week ist leider vorbei, da gab es richtig fette Rabatte, aber
stimmt.
Black Week kommt ja bald, oder? Das ist immer Ende November, ist Black Friday.
Haben die eigentlich für jede Woche irgendeinen Namen? Schon, oder?
Schon, gibt immer, jede Woche hat einen Namen, ja.
Ja.
Ich komme langsam rein in das Influencer-Game und mit diesen ganzen Aktionen immer und so weiter.
Also ist mal ernsthaft, also so, wie gesagt, ich sauf halt das jetzt, weil es da ist.
Schmeckt, by the way, echt ganz geil.
Ja, schmeckt gut, oder?
Ja.
Also ich meine, es ist gemischt eben mit Aminos auch, so. Nochmal, um hier letztendlich nicht weiter angefeindet zu werden von den Hatern, die wir haben, wegen
ja, ihr könnt das ruhig anfalten, I don't care.
ESN-Deal und so weiter. Das ist was, das kannst du konsumieren, brauchst du aber nicht unbedingt. Aber eben, Kreatin und Eiweiß müsst ihr hochrampen. Oder Kreatin überhaupt mal anfangen, wenn ihr keins nehmt. So. Wie geht's weiter?
Weiter im Text mit der nächsten Frage vom Nils. Hey Rob, hey MTMT-Team. Er schreibt übrigens Hey Rob, weil der Nils kennt sich halt aus und der Rob schreibt den Newsletter und das ist ja quasi eine Antwort auf den Newsletter. By the way, wenn ihr den Newsletter nicht abonniert habt, dann solltet ihr es definitiv tun. Kein Anliegen für Instagram-Q&A, eher ein Wunsch für Skill-Meeting-Inhalte. Oh, habe gerade die Folge zur Hypertrophie gehört und hätte hart Bock, in Skill-Meetings Videos zu Andys Techniken, in Anführungszeichen, im Muskel bleiben zu schauen. Also wie Übungen und Techniken manipuliert werden, um erstens maximale Hypertrophie zu ballern oder auch zweitens Bewegungsoptionen zu verbessern. Keep it up, sportliche Grüße, Schniels.
Okay.
Shoutout, Schniels. Also da hätte er Bock drauf, ist jetzt nicht wirklich eine Frage. Hast du auch Bock drauf?
Ich mal
so Bodybuilding-Andy-Content zu machen? Kommt es nicht eh jetzt mit Dadfit?
Doch, doch.
Da werdet ihr doch auch genau über solche Sachen reden, oder?
Da,
also, da werden dann halt so geil Oldschool-Andy-Hypertrophie-Techniken vermittelt.
Ja, da reden wir darüber schon über solche Dinge. Und wir werden wahrscheinlich auch Sequenzen aus dem Training zeigen, logischerweise. Und da sieht man definitiv auch, und das ist eigentlich das Schöne, das ist auch so ein Anker für eine Diskussion, die wir eröffnen könnten, wie der Tilo Übungen macht und wie ich zum Beispiel Übungen mache. Also so, wo ich ja sage, und, dass ich...
Also ich muss mich dann ja auch da einmischen, wenn es um Hypertrophie geht.
Absolut.
Ist klar.
Und der Tilo ist wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht dann eher quasi Lagerquiz, auch so von der Übungsausführung und so weiter, auch so von wie viel Last er benutzt und so weiter. Also Stichwort auch immer noch so ein bisschen Ego, glaube ich, so am Ende des Tages. Und I couldn't care less. Mir geht es im Endeffekt darum einfach, dass ich mit so wenig externer Last wie möglich die größte mechanische Spannung auf meinem Muskel erzeuge. Das müsstest du sagen, geht das denn?
Ja, klar geht es.
Genau. Aber
also, ja. Klar, dafür muss man ja nur Basics der Mechanik verstanden haben und dann kann man da nicht wirklich drüber diskutieren.
Ja, ich hab Bock. Also Dadfit, wirklich jetzt mal Leute, wir sind halt Dads, wir brauchen halt für alles ein bisschen länger. Aber es ist tatsächlich einfach ich sag mal, es ist 75%, nein, es ist eigentlich 100% vorbereitet, es muss quasi nur noch realisiert werden. So, dann gibt's das. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu Hauptauslöser von Hypertrophie ist natürlich
mechanische Spannung.
Natürlich mechanische Spannung.
Manche sagen auch, es ist der einzige Auslöser für Hypertrophie.
Ja, würde ich auch sagen.
Also.
Der. Und daneben gibt es noch vielleicht zwei andere oder was auch immer, aber sagen wir mal.
Vielleicht auch nicht, aber interessiert eigentlich auch niemanden, weil es für die Praxis so, ja, da geht es halt um mechanische Spannung.
Genau, genau. Und bei mir ist es einfach so, dass ich versuche mir eben einen Korridor in meinem Bewegungsverständnis in einer Übung vorzugeben und den nicht zu verlassen. Und dadurch höchstmögliche mechanische Spannung auf den Muskel zu bringen. Und die auch nicht zu verlieren.
Das ist das im Muskel bleiben.
Ja. Das ist das im Muskel bleiben.
Genau das. Also ich glaube, gerade in Dadfit wird es genau diese zwei Punkte auch geben. Eben so Übungen und Techniken für maximale Hypertrophie, eben in so Pumpphasen. Und dann zweitens Übungen und Techniken, um Bewegungsoptionen zu verbessern. Also ohne dass ich das Programm bis jetzt gesehen habe oder gelesen habe, denke ich, dass es ganz viel auch diese beiden Enden vom Spektrum dann geben wird in dem Programm.
Ich habe schon wieder so heiße Füße, es tut mir leid.
Okay.
Ja.
Andi hat gerade randomly seine Socken ausgezogen, für alle, die nicht auf YouTube gucken.
Ja. Ist es schon ausreichend beantwortet? Also natürlich.
Ja, das ist ja.
Ich könnte so viel darüber sprechen, weil es natürlich total geil ist. So.
Er hat ja nach quasi Skill-Meetings dazu gefragt. Mhm. Das kommt natürlich jetzt in Form von einem Trainingsprogramm in erster Linie mal. Ja. Aber ja, schauen wir mal. Wir können natürlich auch mal ein Andis Hypertrophie-Techniken-Skill-Meeting machen, wobei das jetzt nicht so wirklich relevant ist. Ihr müsst ja euch immer vorstellen, das Skill-Meeting, da geht es um unsere interne Fortbildung für das Personal-Training mit unseren Kunden. Und da ist uns relativ selten super wichtig, dass wir denen eine super krasse Muscle-Mind-Connection in Isolationsübungen beibringen.
Und warum? Und das ist schön, dass du es sagst, weil ich habe jetzt so, ja, wenn ich darüber nachdenke, ist das genau der Punkt. Das können halt nicht viele Leute. Und deswegen,
das ist ein schwerer Skill.
Und deswegen ist es einfach so, dass in der Konzeption des Trainings von Dritten, also von den Leuten, die wir im Personal Training oder auch die meisten anderen Leute, die wir betreuen, ist das kein relevanter Faktor. Sondern da sind Faktoren dann wie Progressive Overload etc. wahrscheinlich viel, viel wichtiger. Also dass man einfach
In komplexeren Bewegungen,
dass man einfacher, dass man reduzierter, dass man linearer denkt und dass man eher die richtigen Constraints für die jeweilige Person wählt, damit quasi der Korridor des Falschmachens halt immer enger wird und quasi das Desired Outcome, das wir haben, bei den Leuten hochgeht. Weil immer in Muskel zu bleiben, das ist einfach was unser System eigentlich nicht will, weil mein System will sich ja eigentlich leicht machen. Und immer im Muskel zu bleiben, ist schwer, weil das ist keine Überlebensstrategie. Also bestes Beispiel.
Das ist keine normale Bewegung.
Das ist keine normale Bewegung. Wenn ich zum Beispiel einen Walking Lunge mache und ich werde müde in den Quads, weil es mir um die Quads geht und um die Glutes, dann wird automatisch bei Design wird mein Oberkörper wahrscheinlich seine Position verlassen, wird wahrscheinlich weiter vorgeneigt sein. Das heißt, ich habe viel mehr die Rückseite, ich werde die Hammies mitnehmen, ich werde die Rückenstrecker mitnehmen, etc. etc. Also eine Überlebensstrategie, die ich automatisch wähle, wenn ich mich nicht auf immer im Muskelbleiben konzentriere. Und das ist eigentlich bei jeder Übung der Fall.
Ja, die zwei Sachen sind von Grund auf verschieden. Also normale Bewegung versus eben ein sehr spezifisches, zielorientiertes, willentliches Bewegen, damit man maximale mechanische Spannung auf einzelne Muskeln bringt. Ja. Das ist halt was Konstruiertes, das ist ein Skill, das kann man machen. Ja, man muss es auch nicht machen. Für mich spielt es zum Beispiel fast keine Rolle in meinem Training, weil es mir halt um Sport geht.
Ja.
So, ich bin halt ein Athlet,
ja.
So nicht nur im Gym, sondern auch auf dem Spielfeld. Egal, anderes Thema. Lass uns nicht zu krass da rein.
Aber, so eine
geile Diskussion. Mein Gesicht kribbelt gerade schon ein bisschen. Geht es so schnell? Reicht da ein Schluck?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es ist ja schon hoch dosiert und so weiter. Ich habe nichts, also ich habe keine Ahnung. Also,
okay,
also auf jeden bei mir Fall vielleicht nicht.
Fängt mein Gesicht schon an zu kribbeln.
Ah, oder ist das
zu funktionieren, vielleicht was deswegen, da zusammengemischt
meine Stühle hat. Sind vielleicht deswegen so heiß.
Ja, wahrscheinlich. Okay. Okay, nächste Frage. Wow. Die ist auch nochmal lang. Jonas, hallo ihr Lieben. Habe einige Fragen zur Weiterentwicklung und wissenschaftlichen Philosophie. Gebt ihr euren Mitarbeitern Zeit zur Weiterentwicklung, Zeit zur Weiterbildung, also aktiv. Nicht nur in Doku-Zeit, in der ich nochmal drüber nachdenken kann, wie ich was mache, sondern eher so, nehmt ihr heute eine Stunde Arbeitszeit für XY und erforsche deinen Wissensstand, um daraus neue Erkenntnisse für dich und deinen Arbeitsalltag zu schöpfen. Machen wir erstmal die, bevor ich weiterlese.
Nein. Also es würde
warum
ja.
Warum nicht?
Ne, das würde ja bedeuten, dass. Ich beantworte es mal anders. Also ja. Wir haben unser Skill-Meeting und jetzt komme ich schon wieder in so einen defensiven Verteidigungsmodus. Wir haben das Skill-Meeting, was wir mandatory jeden Montag durchführen bei uns im Gym, wo seit wie vielen Jahren?
Boah, auch schon viele
Jahre. Absolut viele Jahre.
Viele Jahre.
Tatsächlich immer das gleiche, also das komplette Team zusammenkommt und über ausgewählte Themen diskutiert. Ich glaube, das ist, da sind wir ein Aushängeschild in der Branche. Wenn ich andere Leute frage, dann sagen die mir immer wieder, hey, wie könnt ihr das wirtschaftlich realisieren? Weil das ist genau das Thema. Für uns war es immer so, wir hatten in den Anfangsjahren sogar zwei Meetings in der Woche, wo wir eins inhaltlich gehabt haben und eins organisatorisch. weil es mir viel um Kultur ging. Kribbeln auch in den Fingern jetzt, oder wie?
Ja.
Oida, was ist mit dir los? Ich denke, dass jeder und jede bei uns im Team, im Moment ja nur jeder, ausreichend Möglichkeit hat, im Eigenstudium vermeintliche Gedanken, ich sag mal Defizite, whatsoever, irgendwie nachzuarbeiten. Und das ist auch was, was ich so ein bisschen verlange. Also es geht einfach darum, dass Leute halt so viel Skin in the Game haben, in dem, was sie tun, dass ihr eigener Antrieb so groß ist, Dinge aufzubereiten, nachzubereiten, vielleicht neue Felder zu erschließen, die wir dann im Team, im Kollektiv letztendlich durchdiskutieren und auf ja, Sinnhaftigkeit prüfen. Und was eben funktioniert, wird dann integriert und alles andere wird wieder über Bord geworfen.
Ist cool, wenn Arbeitgeber auch solche Zeiten irgendwie bezahlen und so weiter, ist alles schön und gut und vielleicht sollte das auch mehr irgendwie so sein, aber da muss man realistisch sein und sehen, wie viel Geld man halt so verdient in diesem ganzen Business, egal ob es jetzt Physiotherapie ist oder Personal Training oder du bist irgendwo in einem größeren Gym, in einem Trainerteam oder so, da muss man realistisch sein und wenn du dich nicht intrinsisch motiviert mit diesen Themen auseinandersetzt, in deiner Freizeit, unbezahlt, und quasi sagst du, ja, nee, ich bilde mich nur weiter, wenn mein Arbeitgeber mir da jede Stunde bezahlt, ja, dann wirst du wahrscheinlich kein besonders guter werden in dieser Branche. Und dann hast du offensichtlich auch von vornherein gar nicht so Bock auf dieses Game. Also von daher so, sorry, aber ja, also irgendwie, klar, du hast gerade von Kultur gesprochen. Das ist auch eine Kultur, die mir ja beigebracht wurde, die ich mir automatisch angeeignet habe. So, ich habe das nie irgendwie in Frage gestellt in meinen ersten Jahren, dass ich mich natürlich mit diesen Themen beschäftige, weil ich Bock drauf hatte, weil es mir vorgelebt wurde, auch von euch und so weiter und so weiter. Also so, man könnte da jetzt so ein bisschen einen Rant starten in diese Richtung. Aber verdammt nochmal, wenn man Lust auf die Sache hat, dann beschäftigt man sich doch eh mit sich, mit seiner Arbeit und auch mit den ganzen fachlichen Themen, die dazugehören. Also, ja.
Mhm.
Ja, also die, du hast ja auch gefragt, ob Andi und Thilo jetzt den Mitarbeitern diese Zeit geben. Also diese Zeit hat jeder, oder? Also das ist so ein bisschen so, es werden keine fixen Pausen eingeplant zwischendrin, wo man nochmal reflektieren kann. Aber ich meine, jeder von unseren Coaches ist erwachsen genug, dass er das selber machen kann. Jeder kann sich seinen Tag selber planen und strukturieren. Also das ist so ein bisschen,
also ich denke,
wenn man mit NPCs arbeitet, da muss man denen vielleicht sagen, okay, dann musst du genau da, musst du das machen und so weiter. Aber bei uns arbeiten halt keine NPCs.
Ich bin wirklich in so einer bisschen Defensivhaltung. Ich denke, dass wir so eine intensive Widmung allen Menschen gegenüber haben. Also CQs zum Beispiel. Dass wir so viel Raum für Veränderung und Reflexion einräumen. Das ist außergewöhnlich, glaube ich. Und zwar jetzt nicht nur für unsere Branche, sondern einfach eigentlich branchenübergreifend wahrscheinlich.
Und dann gibt es halt auch noch Teamtrainings, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen.
Ja, das stimmt.
Also, so weißt du, in dieser ganzen Diskussion muss man auch irgendwie drüber sprechen, dass es da fixe Teamtrainingszeiten gibt, wo im Gym keine Sessions passieren und jetzt auch wieder mehr als vor ein paar Monaten.
Ja.
Und das sind natürlich immer Zeiten, wo man seine Gedanken, die man gerade hat, adressieren kann an einen anderen Coach, an seinen Chef und so weiter und so weiter. Also das ist halt einfach da. Das ist Kultur.
Ja.
So, und das ist, glaube ich, das ist das Wichtige. Das ist das, was über allem drüber steht. Und die, die wurde bei MTMT halt über Jahre hinweg entwickelt und auch immer irgendwie weiterentwickelt und angepasst an die Leute, die dann gerade da waren und so weiter und so weiter. Und ich glaube, wenn es diese Kultur gibt, dann braucht man auch nicht eben, du musst pro Woche, kriegst du da immer deinen Timeslot, wo du dich irgendwie reflektieren sollst, sondern das passiert halt einfach sowieso in der normalen Woche.
Lieber Quiz.
Andi, mein Lieber.
Was wäre der für dich leichteste und sinnvollste Einstieg, um sich die MTMT-Inhalte reinzuziehen?
Die Skin-Meetings auf jeden Fall. Die machen wir schon seit Jahren. Das sind unsere internen Fortbildungen. Es gibt unfassbar viele Folgen. Ich habe es nicht im Kopf, wie viele gerade genau, aber es sind Hunderte. Und da werden alle möglichen Themen besprochen, die für Coaches und Therapeuten wichtig sind, für alle, die mit Menschen arbeiten. Und man hat eben eine riesige Auswahl und kann sich da einfach mal ein paar Skill-Meetings über ein paar Themen reinziehen. Und so findet man, glaube ich, einen sehr guten Einstieg in alles, was wir so machen, unsere Philosophie und unser Denken.
Und was kostet das Ganze?
Absoluter Schnapper. Es kostet noch nur 9 € im Monat. Von daher absoluter No-Brainer. Bester Deal im Fitness-Game.
Kann ich das jederzeit kündigen?
Das kannst du. Solltest du aber nicht.
Let's go.
Okay, zweiter Teil, nächster Teil der Frage. Und jetzt zu den vermeintlich wichtigen Themen. Aktuell mache ich mir viele Gedanken. Gedanken um einen Gedanken, um sich wieder Gedanken um den Gedanken zu machen. Mhm. Ist das diese Evidenz bzw. wissenschaftliches Arbeiten? Not really, aber egal. Als Physiotherapeut wurde mir beigebracht, dass ich ausschließlich immer Ursache-Folge-Wirkungskette in Betracht zu ziehen habe. Dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, haben sie gesagt. Haben sie gesagt. Wobei bei uns natürlich meistens die Klienten mit der Wirkungskette vor uns stehen, also uns ihre Symptome darlegen. Nun wurde als zweiter Schritt empfohlen, nach ICF zu handeln und jeweils die Situation/Sicht des Klienten und Therapeuten einzubeziehen, um auf eine Hypothese zu kommen. Wie schafft man es nun, sich weniger Gedanken zu machen, um eine vermeintlich simple Antwort geben zu können? MVP-Grüße von Jonas an den Lieblingspodcast. MVP-Grüße zurück. Du hast gerade so verständnisvoll genickt, während ich die Frage vorgelesen habe. Was?
An welchem Punkt?
Irgendwo. Irgendwo hast du das gemacht.
Was ist denn jetzt, also was ist die Frage?
Wie schafft man es, sich nun weniger Gedanken zu machen, um eine vermeintlich simple Gedanken. Antwort geben zu können? Das ist die Frage, die am Ende steht und davor eben so dieses ganze, ihm wurde beigebracht, immer Ursache-Folge-Wirkungsketten in Betracht zu ziehen, weil dann kann ja nichts mehr schief gehen. Irgendwas mit ICF, ich habe keine Ahnung, was ICF ist.
Ein Physiostandard oder so, glaube ich, okay. Oder?
Ja, würde Sinn machen. Empfohlen, nach ICF zu handeln, ja.
Naja, ist jetzt, wir hatten vorhin auch so bei dem Thema Regeneration oder aktive Regeneration hatten wir so dieses Thema Overthinking, oder?
Das haben wir ja dauernd.
Genau, und das würde ich auch definitiv hier irgendwie anbringen. Also ich glaube, dass wir uns eben oft, und da würde ich wieder quasi so ein Spektrum auftun zwischen jetzt auf im Trainingskontext zwei Personen, die ich jetzt nicht benennen werde, aber die eine, die einfach nur mit mir draufgehauen hat, und der andere, der erstmal analysiert hat, ob er das überhaupt kann und dann am Ende des Tages nach 25 Minuten gesagt hat, so, naja, ich kann leider die Übungen nicht mit euch mitmachen. So. Worauf ich hinaus will, ist, dass alles, was du geschrieben hast, mit in Account zu ziehen, um eine Arbeitshypothese zu formulieren, ist meiner Meinung nach das Wichtigste, was wir machen können. So, weil der Mensch, also sprich der Patient, der Klient bringt was mit. Du bringst natürlich einfach subjektiv was mit, was du denkst, richtig sein oder falsch sein zu können. Und daraus formt man sich dann irgendwie die Vorgehensweise, die Strategie, die man sich irgendwie zurechtlegt, um dem Thema irgendwie Herr zu werden. Ich glaube, was anderes kann man auch nicht machen, oder? Ich glaube, dass wir, also gerade so im Krankheits-, im pathologischen Kontext uns wahrscheinlich oft viel zu viele Gedanken machen. Und ich bin zum Beispiel ein super Beispiel dafür. Und das diskutiere ich mit dem Quiz ja auch immer total oft, weil ich mir schon irgendwie auf die Fahnen schreibe, die Ursache der Ursache ergründen zu wollen. Aber die ist halt so mannigfaltig.
Das klingt immer so anstrengend, wenn du darüber berichtest.
Ja.
Also ich bin auf jeden Fall deutlich mehr, du mach halt einfach.
Mach halt einfach. Und so multifaktoriell, von dem her glaube ich einfach, und das ist genau schön, dass du es jetzt auch wieder sagst, ich glaube, wir müssen es einfach machen und nicht paralysiert sein von den Möglichkeiten, was es sein könnte und was man machen könnte, weil man muss einfach mal anfangen. Und jetzt kommt wieder das Wichtige, wie ich finde, wenn wir als Trainer oder Therapeuten nicht mit Inbrunst vorweggehen und dem Menschen, mit dem wir arbeiten, sagen, hey, so machen wir es jetzt.
Das machen wir jetzt.
Genau. Ich meine, wem sollen sie denn folgen, außer uns?
Ich glaube, diese Unsicherheit darf und das Overthinking darf sich auf gar keinen Fall auf deine Patienten übertragen.
Ganz
das
genau.
Ist ultra wichtig.
Ja, aber es ist ja so, dass allein schon die meisten Menschen, ob jetzt Trainer oder Therapeuten, halt diese Unsicherheit mitbringen und auch schon ausstrahlen. Das heißt, die Haltung, klar, die wir gegenüber den anderen Menschen einnehmen, ist maßgeblich wirksam in die eine oder andere Richtung.
Ihr müsst euch vorstellen, es geht immer am Ende des Tages immer nur darum, was wir mit den Leuten machen. Die Hypothese, die du dir aufgestellt hast, in deinem Kopf zusammengezimmert hast, um auf deine Intervention zu kommen, die du am Ende mit jemandem machst, die interessiert eigentlich keine Sau.
Ja. Mittel zum Zweck.
Ja. Und natürlich ist es ein super wichtiger Prozess, damit wir nicht einfach irgendeinen random Scheiß mit unseren Leuten machen. Versteh mich nicht falsch. Aber am Ende geht es darum, dass wir irgendwas machen mit Leuten. Egal, ob es im Training ist oder in der Therapie ist. Und wenn du merkst, dass du dich zu sehr aufhängst auf diesen Prozess, der natürlich geleitet ist von allen Sachen, die du so lernst, der geleitet ist von irgendwelchen Guidelines, von irgendwelchen ICFs, der geleitet ist von vermeintlichen Ursache-Folge-Wirkungsketten, die du irgendwann mal gelernt hast und so weiter. Das steckt alles mit drin in diesem sehr, sehr komplexen Prozess. Das Wichtige ist, dass man selber logisch und kritisch drüber nachdenkt. Das tust du anscheinend, vielleicht ein bisschen zu viel, weil du denkst ja nicht nur über deine Gedanken nach, sondern wie war das nochmal? ja, es ist auf der einen Seite natürlich ultra wichtig, dass man eine fundierte Herleitung hat und dass man Dinge aus einem Grund macht und dass man die auch benennen kann. Dass man, wenn du gefragt wirst, warum hast du die Intervention gewählt, dass du sagen kannst, deswegen habe ich diese Intervention gewählt. Das ist wichtig. Aber am Ende geht es darum, was du mit den Leuten machst. Und natürlich auch, wie du das vermittelst an die Leute und so weiter, was wir auch gerade schon gesagt haben, die Haltung, die du mitbringst. Und wenn du so hart gefangen bist in deinem Kopf, dann wird sich diese zu große Verunsicherung auf jeden Fall übertragen auf deine Patienten. Und dann hast du keinen guten Job gemacht. Und das ist auch so ein Phänomen, dass ich natürlich, das beobachtet man ja gerade in der Physiowelt, weil inzwischen sind alle so, ja, jetzt ist alles biopsychosozial und dann wird halt irgendwie rumgedruckst vor den Patienten. Die Patienten wollen aber klare Antworten und klare Lösungen haben. Und es ist meiner Meinung nach auch unsere Aufgabe, ihnen diese zu geben, auch wenn uns intern klar ist, dass es alles nicht so klar und nicht so simpel ist. Aber wenn wir das nicht vermitteln und da rumdrucksen und sagen, ja, und du weißt, der Schmerz ist super komplex, alles biopsychosozial, wir können jetzt mal sowas und sowas ausprobieren und vielleicht hilft es sogar oder so. So, denkst du, dann wird die Intervention erfolgreich sein? Vielleicht. Aber wie hoch ist die Chance, dem gegenübergestellt, und wie hoch ist die Chance, wenn du sagst, okay, ich würde sagen, wir probieren mal diese Intervention aus, mit der habe ich sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt, habe super vielen Leuten hat diese Übung geholfen. So, wird diese Intervention eher funktionieren bei einem Menschen? Ja, natürlich. Also es ist so, macht euch eure Gedanken, aber bitte nicht zu viel und übertragt auf keinen Fall das Overthinking auf eure Leute.
Genau.
Ich habe einen Post darüber geschrieben. Ich habe einen Post darüber geschrieben, dass dieses "Ich weiß, dass ich nichts weiß" Bullshit ist. Dass es pseudo-intellektuelles Virtue Signaling ist, meiner Meinung nach. Es geht nicht darum, damit irgendwie hausieren zu gehen. Und das ist nicht, so es klingt vielleicht irgendwie reflektiert und smart, ist es aber nicht. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ist Fake Humbleness, ist Bullshit. Es geht darum, dass du weißt, was du weißt. Und auch weißt, was du nicht weißt. Darum geht's. Und wenn du weißt, was du weißt, dann vermittel das verdammt nochmal auch so, dass die Leute das Gefühl haben, dass du wirklich weißt, was du weißt und weißt, von was du sprichst. Das ist der wichtige Move.
Aber warum? Warum ist es so, dass haben wir Angst davor, irgendwie proud and strong für irgendwas einzutreten?
Ja.
Warum ist das so?
Wegen der allgemeinen Verunsicherung, die stark bedingt ist durch den Informationsüberfluss.
Also kauft euch die MTMT-Methode, weil dann habt ihr das nicht mehr, Leute.
Dankeschön.
Ernsthaft.
Weißt du, mit Marcel haben wir eine Folge gemacht, ich glaube, steckte sogar im Titel so, die Kernverwirrtheit der Physiotherapeuten. Das ist ein krasses Phänomen. Und da darf man sich nicht von lähmen lassen. Sonst wirst du keinen guten Job machen. Also sonst wirst du, das ist wieder zu hart, sonst wirst du nicht den bestmöglichen Job machen am Ende, am Patienten. Ist so. Nächste Frage.
Ja, es ist so, eigentlich, darüber könnte man so viel sprechen auch noch.
Aber darüber sprechen wir auch, relativ viel so. Und ich verstehe es, es ist nicht leicht. Mein Job ist es, tatsächlich Sachen zu überdenken und zu zerdenken. So, das ist viel von meinem Job, das ist viel von dem, was ich mache, mich in der Tiefe mit Themen auseinanderzusetzen, Sachen hardcore durchdenken. Und ganz oft komme ich am Ende dann zu dem Schluss, eigentlich ist es alles ziemlich simpel und eigentlich wusste ich die Antwort auch schon davor. Und das sollte euch eigentlich ermutigen in diesem ganzen, bei diesem ganzen Thema, dass es so ist. Dass die Antworten am Ende dann doch meistens relativ simpel
sind. Ja, weißt du, was ich
meine? Wenn man die Grundprinzipien verstanden hat,
ja, zu dieser Antwort. Natürlich, das haben wir ja gerade auch schon gehabt und so. Aber ich frage mich immer, das ist ja das, also wenn Mentees bei uns sind, dann stelle ich ja immer die gleichen Fragen. So, willst du es überhaupt? Willst du es wirklich? Hast du echtes Interesse an deinem Gegenüber? Was ich mich frage ist, nehmen die Menschen sich, also lieben sich die Menschen nicht ausreichend, damit sie so selbst überzeugt als Leader, die wir ja unweigerlich sind, / sein müssen, meiner Meinung nach, mit Menschen zu arbeiten. Also worauf basiert das? Warum ist es so? Warum kann sich keiner hinstellen und sagen, eben, ich weiß, was ich weiß und ich weiß, was ich nicht weiß, aber wir nutzen jetzt die Möglichkeit meines Wissens und meiner Erfahrung, um für dich einen geilen Job zu machen. Warum nehmen sich die Menschen nicht wichtiger in diesem Prozess?
Ja. Selbstliebe ist auf jeden Fall ein großer Faktor.
Ja, also warum haben wir das nicht?
Ist Selbstrespekt eigentlich, ist das ein Wort?
Absolut, ist das auch ein Wort.
Ich glaube, das darum geht es auch viel so ein bisschen.
Leute, das ist echt wichtig. Nehmt euch ein bisschen wichtiger in diesem Prozess. So, feiert euch für das, was ihr tut.
Und hinterfragt nicht jedes Mal, 10.000 Mal, ob das jetzt das Richtige ist.
Das tut ihr nur, wenn ihr einfach, meiner Meinung nach, wenn euer eigenes Psychogramm, die Definition von eurem Selbst noch nicht ausreichend ist. Dann muss man sich schützen, dann muss man sich hochholen. Dann sind wir auch bei diesem ganzen Evidenzthema und so weiter. Ja, ich muss aufhören, weil sonst höre ich nicht mehr auf. Aber das ist mir echt ein krasses Anliegen. Das ist für mich immer das Wichtigste. Ich will einfach die Menschen, mit denen ich arbeite, so stark machen, wie sie sein können. Und zwar jeder. Das könnt ihr alle da draußen auch sein. Nehmt euch selbst wichtiger in diesem Prozess.
Die Menschen so stark machen, wie es geht, passt super zur nächsten Frage. Woher weiß ich, dass die Intensität einer Übung passt, wenn mein Kunde keine Erfahrung im Training hat, kein gutes Körpergefühl hat, sich generell nicht sehr viel belastet hat in seinem Leben bis jetzt? Shoutout Sophie.
In die Nase gestiegen.
Woher weißt du, dass die Intensität einer Übung passt, wenn bla bla bla? Das Wenn ist mir erstmal relativ egal, muss ich sagen. Auch da bin ich jetzt wieder hart in der Beantwortung. Hier, natürlich haben die meisten Kunden kein gutes Körpergefühl, wenig Trainingserfahrung und haben sich bis dahin relativ wenig belastet. Aber in der Frage schwingt für mich wieder so ein bisschen, vielleicht tue ich dir auch Unrecht, die Angst davor, mit seine Leute ordentlich zu belasten. Mhm. Weil in vielen Fällen ist die Intensität einer Übung halt zu niedrig. In ganz vielen Fällen. Und es liegt.
Darf ich kurz zwischenfragen? Intensität ist die absolut bezogen? Also die absolute Intensität, sprich die Wahl des Gewichts, oder?
Ja, die absolute Intensität ist ja, korreliert ja immer mit der relativen Intensität. Wir können auch einfach bei relativer Intensität bleiben. Es ist eigentlich egal in der Diskussion.
Okay.
Aber okay, wir reden über relative Intensität. So.
Also gleicher
Grad Punkt der Anstrengung. Gerade, der Grad der Anstrengung. Wie nah ist jemand an seinem Technikversagen, Muskelversagen, wenn er einen Satz macht? Wie sehr strengt sich jemand verdammt nochmal an? Und der Rant, den ich gerade angefangen habe, der beruht wieder auf genau dem gleichen. Wenn wir unsicher sind als Trainer oder Therapeuten, dann werden wir unsere Kunden und Patienten nicht ausreichend belasten und dann machen wir nicht den bestmöglichen Job, weil das ist verdammt nochmal unser Job, das zu tun und den Leuten beizubringen, dass Belastung was ganz Normales ist und dass sie davor keine Angst haben müssen. Und das können wir nicht, wenn wir sie immer submaximal belasten. Das werden diese Menschen nicht lernen. Plus, sie werden keine Trainingsadaptionen durch ihr Training erfahren und so weiter. Also es ist so, dieses Leute nicht belasten und sich ausruhen auf eben so, ja, aber ich belaste den jetzt nicht, weil ich will dem erstmal ein Körpergefühl beibringen und so weiter. Sorry, aber das sind in den meisten Fällen billige Ausreden, die wir Trainer und Therapeuten vorschieben, weil wir Schiss haben, unsere Leute zu belasten, weil wir verunsichert sind. Da sind wir wieder bei genau dem gleichen Thema wie gerade, weil wir nicht das Selbstvertrauen mitbringen, zu sagen so, ja, natürlich wirst du hier belastet. Das ist Training, Mann. Hier geht's um Stimulus, an den du dich anpasst. So, das ist Training. Und dafür muss die Intensität hoch sein. Und normale Menschen, die keine Trainingserfahrung haben, die werden damit hart strugglen. So, jeder Personal Trainer weiß das. Leute hören auf mit dem Satz, wenn es anstrengend wird. Wenn es anstrengend wird, geht der Satz aber erst los. Und das ist ein Kernskill, den wir Menschen beibringen müssen. Leute fragen mich öfter, wenn sie sich so mein Training anschauen, was ich irgendwie auf Instagram poste. Habe ich schon ein paar Mal gehabt, auch Kunden, Kundinnen. Warum ich mich immer so anstelle im Training so ungefähr. Weil ich verziehe mein Gesicht schon bei der ersten Wiederholung. Jede fucking Wiederholung in meinem Training ist tough. Mhm. So. Und das ist Training, Mann. Training ist nicht, deine ersten 6 Wiederholungen sind so la 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 und du guckst nebenbei ein bisschen rum und quatscht mit deinem Coach und dann machst du noch 3 Wiederholungen, die vielleicht so ein bisschen anstrengend sind und dann bist du fertig. Ich finde es schade, dass man da überhaupt drüber reden muss, ehrlich gesagt, aber man muss drüber reden. Wir haben ja auch in der Muskelfolge haben wir viel gerantet. Und diese Verweichlichung der Trainingsbranche und Leute, die eben Bewegungsqualität und was weiß ich als Ausrede nehmen, ihre Leute nicht zu belasten, das ist ein sehr beunruhigender Trend.
Sich selbst erstmal nicht zu belasten. So.
Genau, darüber haben wir hauptsächlich gerantet.
Das ist die Grundlage.
In der Hypertrophie-Folge. Ja. Genau, das ist die Grundlage.
Die Wurzel allen Übels. Ja.
Also, und auch so ganz viel von unserem Job als Personal Trainer ist zu sagen, mach noch eine. Dieses gute, stumpfe, alte, da geht noch eine oder da geht noch eine oder da geht noch eine. So, das ist verdammt nochmal ein elementarer Bestandteil von unserer Aufgabe, die wir haben. Und das ist unsere fucking Verantwortung.
Das ist unsere Verantwortung und das ist ja auch das, wir sprechen ja viel von Skills, das ist ein Skill. Sich anstrengen zu können, ist ein Skill. Den muss man leider heutzutage wieder lernen. Also viel,
muss ihn krass lernen, klar.
Sehr, sehr viele Menschen müssen das
lernen. Ich muss es by the way auch. Also in manchen Sachen strenge ich mich gerne an und da kommt es natürlich. Und bei anderen Sachen muss ich mich krass dazu zwingen. Sprich so Cardio-Sachen und so ein Scheiß. Da habe ich diesen Skill in diesem Kontext auch nicht wirklich.
Aber das ist auch wieder die Grundlage dann eben, was wir gerade schon hatten. Wir als Trainer und Therapeuten, wir sind der Spiegel dafür, was die Menschen erreichen können. Weil wenn wir uns selber nicht anstrengen, wenn wir quasi die intrinsische Motivation der Veränderung nicht in uns haben, naja, wie sollen wir sie denn weitergeben? Kann nicht funktionieren.
Und by the way, so Körpergefühl und so weiter. Wisst ihr, wie Leute Körpergefühl entwickeln, wenn sie sich richtig anstrengen und an ihre Grenzen gehen? Nicht indem sie den Muskel in der fancy Übung spüren, die vielleicht die Bewegungsoptionen dort erweitert. Vielleicht auch. Aber global gesehen spürt man seinen Körper wieder, wenn man ihn wirklich benutzt und ausbelastet. Es ist vielleicht alles gar nicht unbedingt so Antwort auf deine Frage, vielleicht, aber die Fragen triggern ja halt auch immer so Sachen bei uns. Woher weißt du, dass die Intensität einer Übung passt? So, wir können ja auch einfach mal auf die Frage antworten. Mach mal ein paar echte All-Out-Sätze mit deinen Leuten. So viele Wiederholungen, wie sie schaffen, bis sie das Gewicht nicht mehr bewegen können. Und vergleich dann das, was du da siehst, mit den Sätzen, die deine Kunden normalerweise trainieren. Und schau, wie groß da die Differenz ist. Und wenn da die Differenz zwischen so einem echten All-Out-Satz, wo du deinen Kunden richtig auf den Sack gehst und sagst, nee, du hörst noch nicht auf, du machst noch eine. Wenn das dann 10 Wiederholungen mehr sind als das, was sie normal machen in so einem Satz, dann musst du dir deine Gedanken machen als Trainer.
Ich würde auf alle Fälle auch noch addieren, das ist ein Prozess, wie alles. Das heißt, wenn du auch wieder die intrinsische Motivation mitbringst, diesen Prozess progressiv und sinnvoll begleiten zu wollen, dann hast du die Möglichkeit, über Trainingseinheiten hinweg einfach zu sehen, wie sich dieser Mensch belasten kann. Und dementsprechend wirst du Rückschlüsse ziehen darauf, wo braucht dieser Mensch mehr, beziehungsweise bist du da wirklich, dass du ihn adäquat belastest oder eben nicht. Also das kannst du nicht innerhalb von 2 Trainingseinheiten machen. Das dauert halt einfach eine gewisse Zeit.
Ja, ja, safe.
Und das ist halt so ein Faktor, der aber auch wieder extrem stark einhergeht damit mit der eigenen Motivation. So. Also kommt der Mensch und ich verschreibe ihm halt ein paar Übungen und so weiter und der macht die Übungen halt. Oder ist es mir wirklich wichtig, dass mein Gegenüber weiterkommt? Ich weiß, das ist irgendwie so da, aber es ist halt nicht da. Ich sehe es immer wieder bei uns.
Und ich glaube, das haben viele Leute nicht auf dem Schirm. Aber wenn man mit der Genpop arbeitet, also mit genau solchen Leuten, die eben sich vielleicht noch nie wirklich belastet haben, die kein gutes Körpergefühl haben und so weiter, dann ist das mit die wichtigste Aufgabe. Und das können sich dann immer so Leute, die eben nicht mit Genpop arbeiten, dann immer gar nicht vorstellen, die halt selber Fitness-Enthusiasten sind und so weiter. Aber diesen Skill zu entwickeln, dass eben dein Kunde nicht aufhört bei jedem Satz, wenn es anstrengend wird, sondern dass er da halt erst richtig loslegt. Wenn du das entwickelst bei Leuten, dann machst du einen sehr, sehr guten Job als Personal Trainer. Und das ist eben, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Skill entwickeln. Mhm. Weil dieser Skill einen großen Übertrag auf alles im Training und auch auf das Leben außerhalb vom Training haben wird. Ja. Welche Trainingsansätze verfolgt ihr bei Skoliose-Menschen ab 40 Grad? Danke. Shoutout Bianca. Habe ich keine Erfahrung mit.
Ja, wir haben in der Praxis früher mit sehr vielen Skoliose-Patienten gearbeitet. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, weiß ich jetzt nicht, Bianca, oder? Mhm. Ich glaube, 40 Grad ist noch keine OP-Indikation, wenn ich mich recht entsinne, weiß ich aber jetzt nicht mehr. Rückblickend, also das habe ich ja, die Arbeit mit Skoliose-Patienten, die war ja, liegt 25 Jahre zurück. Und damals habe ich eigentlich schon intuitiv, ich habe mir immer versucht, Bilder zu malen, logischerweise, das macht man ja auch in der Physiotherapie, dass man einfach halt ein Becken aufmalt, dementsprechend die Krümmung der Wirbelsäule und so weiter. Und habe damals schon compressed und vermeintlich expanded Areale, ohne die Begrifflichkeiten zu benutzen, irgendwie eingezeichnet. Und habe dann versucht, und so würde ich es heutzutage auch noch machen, eben, und dann sind wir halt extrem bei Körpergefühl und extrem bei Körperbild, dass einfach die Menschen und diese Menschen sind ja meist junge Menschen, die einfach schon genau in so einer Phase der Pubertät, Eintritt der Pubertät damit konfrontiert werden, dass sie irgendwas Andersartiges haben, vermeintlich irgendwie eine Pathologie, was schon gut zu moderieren ist, um dementsprechend einfach das Gedeihen dieser jungen Menschen irgendwie nicht zu gefährden. Aber ich komme zurück zum Thema. Also ich würde extrem versuchen, wenn wir vom Stack sprechen und den Stack eigentlich anwenden eher auf eine sagittale Ebene, habe ich bei einer Skoliose natürlich einfach die Anforderung, dass ich einen Stack 360 Grad dynamisch denke und auch letztendlich in Frontal- und Transversalebene. Das, was natürlich ultra schwer ist. Was man aber mal machen könnte, ist, dass man einen Stack, eine gewisse Neutralität eben nicht nur sagittal denkt, sondern vor allem auch erstmal frontal und mir einfach im Seitenvergleich irgendwie anschaue, wo sind die Areale, die ich letztendlich, ich sag mal, links und rechts mit Absicht in gewissen Compartments, also tiefe LWS aufsteigend, LWS, BWS Übergang, BWS, HWS Übergang und so weiter, dass ich mir da Gedanken darüber mache, wo will ich eher Raum schaffen und wo will ich vermeintlich vielleicht eher Räume schließen. Und das wäre mein Vorgehen. Oder was war überhaupt die Frage?
Ja, das Trainingsansätze.
Ja, okay. Und das ist ultra schwer. Also ich kann mich zurückerinnern, also wie gesagt, vor 25 Jahren, wie ich damals vorgegangen bin. Natürlich lange nicht mit dem Wissen und der Erfahrung, die ich jetzt habe. Aber immer schon so, die Menschen logischerweise in der Physiotherapie, damals mit den Therapeutinnen und Therapeuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, also vor allem mit meiner Chefin damals, die hat mir immer die Patienten gezeigt, die Bilder gezeigt, also halt die Rückenansichten, oft natürlich einhergehend da mit dem Röntgenbild. Und dann haben wir halt versucht, Trainingsinterventionen zu finden, damals schon. Und die sind aber eigentlich so vom Grundverständnis her genauso, wie ich es jetzt machen würde. Hm.
Und ich würde dann noch dazu addieren, auch wenn ich damit jetzt keine große Erfahrung habe, neben diesem reingezoomten Denken und dass du natürlich den Leuten mehr von dem gibst, was sie nicht haben, dann auch asymmetrisch denken,
ja.
Daneben auch einfach ganz normal trainieren.
Ja.
Und eben die Leute nicht so behandeln, als wenn das irgendwie eine ultra krasse Behinderung oder ja. Einschränkung wäre, sondern den Leuten halt auch vermitteln, so hey, du hast zwar eine Skoliose, aber du kannst immer noch halt Sachen machen, du kannst dich immer noch belasten, du solltest es auch tun. Also so, ich sag mal, die beiden Blickwinkel beide abdecken, ist wahrscheinlich sehr sinnvoll. Einfach halt Sachen machen und ja. auch trainieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann natürlich mit sehr gezielten und sehr individuellen Interventionen mehr Variabilität ins System bringen.
Also die Leute eben nicht, was ich vorhin gesagt habe, ultra pathologisieren. Ja, gerade junge Menschen, also bei denen tritt es ja meistens auf. Also ich kann mich an einen
ja.
Hubi, Shoutout Hubi, kann ich erinnern, den habe ich wirklich betreut von 11 bis 18, also 7 Jahre lang. So nonstop. So. Gerade was du sagst, ist so ultra wichtig. Jetzt sind wir natürlich wieder auch bei so einem grundsätzlichen Thema. Was mache ich, wenn ich quasi auf eine Asymmetrie mich bilateral belaste? Ja, verstärke ich diese Asymmetrie oder was passiert damit überhaupt? Aber es ist, glaube ich, total wichtig, was du jetzt auch sagst, dass man eben die Leute nicht pathologisiert und wie rohe Eier behandelt, weil, wie ultra schlimm ist das. Sondern, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, mein höchster Anspruch wäre zu versuchen, den Menschen ein gewisses Bild von ihrem Körper mitzugeben. Und die meisten haben das auch, also mit denen ich irgendwie in Kontakt war. Und dann in ihrer Asymmetrie sie vermeintlich in eine gewisse Neutralität zu bringen, so wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben, und dann zu belasten. Und das ist die hohe Kunst bei einer Skoliose, meiner Meinung nach. Also sprich, diese, ich nenne es mal Schiefheit, zu verstehen und zu verstehen, wie, wenn ich zum Beispiel, also wir haben ultra viele asymmetrische Übungen konzipiert und so, also eben schon vor eben 25 Jahren. Der eine Arm reacht dahin, der andere zieht dahin, die Beine sind asymmetrisch gestellt, du kennst es ja von meinem Training. Also halt so ultra, ultra reingezoomte Gedanken. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich einfach den Menschen zu erklären, okay, hey, schau dir mal an, wie du stehst, schau dir mal an, wo vermeintlich eben kein Raum ist und versuch den mal proaktiv aufzuatmen. Das können die ja. Also bei einer Schrotherapie macht man das ja auch sehr, sehr viel proaktiv. Und dann dieses Konzept aber zu verstehen und mitzunehmen in Belastung. Das ist the way to do it, glaube ich.
It's the only way to do it, weil ohne Belastung sich auch nicht so viel verändern wird.
Ja. Aber nochmal, wie gesagt, ich weiß nicht, 40 Grad, ob das schon eine OP-Indikation darstellt, I don't know.
Ab 40 Grad war ja auch so.
Ja. Ja, ich kann es nur so beantworten.
Okay, nächste Frage. Hallo, mein Name Gerhard K. Geil, ist es. Hallo, mein Name so und so. Das sagt man aber so in Teilen Deutschlands, gell?
Klar.
Finde ich irgendwie nice. Hallo, mein Name Quies. Ich bin 55 Jahre jung und bin leidenschaftlicher Rennfahrer. Meine Frage, ist die Biomechanik beim Rennradfahren in Bezug auf das Laufen gleich oder anders? Beckenbewegung, Hüftgelenk, Femur, Kniegelenk, Tibia, Sprunggelenk. Beim Rennradfahren sind die Füße in den Pedalen fest. Dadurch kein Spielraum für das Sprunggelenk. Das Becken rotiert auch nicht wie beim Laufen. Einige von euch fahren auch Rennrad. Für eine Info vielen Dank.
Ja, oder?
Die Biomechanik beim Rennradfahren ist komplett anders als beim Laufen.
Also du hast es ja schon selbst beantwortet, würde ich sagen.
Schon auch, ja.
Ja.
Es ist generell so, die, wenn man das so betiteln will, die Biomechanik in Anführungszeichen, ist immer komplett anders. So, die ist alleine schon komplett anders zwischen Gehen und Laufen. Und diese beiden Bewegungen liegen sehr nah beieinander. Und trotzdem gibt es ultra krasse Unterschiede, wenn man sich es mal ein bisschen genauer anschaut. Und dementsprechend ist die Biomechanik beim Rennradfahren was komplett anderes als beim Laufen oder beim Gehen. Unser System wird trotzdem immer wieder archetypische Bewegungen miteinander koppeln und Gelenke funktionieren halt so, wie sie funktionieren, egal in welchem Kontext, runtergebrochen. Aber gerade auch, wie dann gewisse Gelenksysteme zusammenarbeiten und so weiter, das unterscheidet sich drastisch, je nach Kontext, in dem du dich gerade bewegst.
Mhm.
Also mehr als so eine allgemeine Antwort kann ich da jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich geben.
Das ist ja auch, also mehr detailliertere Frage ist es ja auch gar nicht, oder?
Ja. Ist die Biomechanik beim Rennradfahren in Bezug auf das Laufen gleich oder anders? Ganz anders. Ganz anders.
Ja.
Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wie würdet ihr eure Ausbildung zum Trainer anfangen, wenn ihr wieder bei Null anfangen würdet? Ich bin Ernährungscoach und hätte extrem Bock, meine Richtung zu ändern und mehr was mit Bewegung zu machen. Meine Idee war es, eine A-Lizenz, zum Beispiel bekannter Anbieter für A-Lizenzen, und dann von diversen Menschen auf dem Gebiet zu lernen. Natürlich dann auch die MTMT-Methode. Was haltet ihr davon, beziehungsweise wie würdet ihr vorgehen? Studium wirklich notwendig? Liebe Grüße, Konstanze.
Sorry, Konstanze, aber du musst quasi das, was du geschrieben hast, musst du umdrehen. Also, und dann die MTMT-Methode. Nein, die MTMT-Methode. Also es ist eigentlich schon, geht mir die Hutschnur hoch, dass du hier quasi eine Frage in unserem Podcast stellst und dann nicht, also ich verstehe das schon, verstehe mich nicht falsch, aber trotzdem. Leute, ihr müsst mal anerkennen, dass die MTMT-Methode einfach die, das ist die profundeste Möglichkeit, in dieses Thema einzusteigen, die es gibt auf der Welt. Wenn du den Produkttext anschaust, das, was da geschrieben steht, ist von mir geschrieben. Wenn ich nochmal von Neuem anfangen würde, dann würde ich es genauso machen. Die MTMT-Methode ist genau die Grundlage, die ich mir damals wahrscheinlich gewünscht hätte. In meiner Hybris natürlich niemals gedacht habe, dass ich das brauche. Aber wenn du jetzt danach fragst, dann mach die fucking MTMT-Methode und mach nicht irgendeine A-Lizenz von irgendeinem redundanten, seit Jahrzehnten überholten Scheiß. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Mach die MTMT-Methode. Ich würde dir auch raten, wenn du die Möglichkeit hast, Zeit bei MTMT zu verbringen, dann komm zu MTMT und lern von echten Menschen in der echten Welt, wenn es dir wirklich darum geht, anderen Menschen Bewegung beibringen zu wollen. Du lernst nämlich nicht nur das, sondern du lernst auch alles andere, was wir heute in diesem Podcast besprochen haben. Sorry, dass ich dich da vielleicht so ein bisschen anfeinde, aber Leute, ihr müsst es einfach mal final checken. Es gibt nichts Besseres als diese Ausbildung. Mic drop.
Ja, die, also der Andi hat die Frage schon beantwortet. Wie würde ich meine Ausbildung zum Trainer anfangen, wenn ich wieder bei Null anfangen würde? Genau mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe ich die MTMT-Methode erarbeitet. Also es ist wirklich, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was wäre wichtig für den kleinen Quies, der da vor 10 Jahren hier bei MTMT reinmarschiert wäre. Was würde ich dem gerne viel früher beibringen? Und das ist die MTMT-Methode. Also dreh das Ganze um. Und ich meine, du kannst dich wieder ein bisschen beruhigen, weil sie hat ja auch geschrieben, dass sie dann nach den Lizenzen von diversen Menschen auf dem Gebiet lernen will. Was übrigens super ist. Also sucht euch Mentoren in der echten Welt, die mit Menschen arbeiten, schon seit Jahren und das Ganze erfolgreich tun. Lernt in der Praxis, super, super wichtig. Aber ja, die MTMT-Methode, das ist eine prinzipienbasierte Ausbildung. Und ich würde mir wünschen, dass ich früher, viel früher, Grundprinzipien verstanden hätte, weil ich mich viel zu lange mit solchen eben veralteten, redundanten Inhalten beschäftigt habe, die zum Beispiel in vielen A-Lizenzen, B-Lizenzen und so weiter vermittelt werden. Ich hätte lieber viel früher eben die Grundprinzipien gecheckt, weil dann hätte ich auch früher anfangen können, für mich selbst zu denken und wäre nicht die ersten jahrelang ein Fähnchen im Wind gewesen, das einfach nur das gefressen hat, was irgendwelche Leute erzählt haben. Es hat echt lang gedauert, bis ich in der Lage war, mir meine eigene Meinung zu bilden über Themen. Und du kannst dir nur deine eigene Meinung bilden, wenn du Grundprinzipien verstanden hast. Von daher, und Studium wirklich notwendig? Nein.
Studium von was auch vor allem?
Ja,
also sicherlich nicht Sportwissenschaften.
Wahrscheinlich Sportwissenschaften. Ja. Nee, absolut nein. Nicht nötig. Wirklich gar nicht nötig.
Don't.
Gar nicht nötig. Gerade wenn du, ja, du bist ja offensichtlich motiviert, einfach was zu lernen und selber Gas zu geben. Und wenn du diese Motivation mitbringst, dann würde dich ein Studium wahrscheinlich sogar eher aufhalten auf deinem
Ja, Weg. In jeglicher Hinsicht. Also gerade wenn du bereit wärst oder wenn du in Erwägung ziehst zu studieren, wie lange dauert das? Wie viel Zeit nimmt es in Anspruch? Wie viel Zeit fristet es? Ja? Versus du machst zum Beispiel die MTMT-Methode und studierst echte Menschen und deren Erfahrungen und so weiter, die wirklich einfach in diesem Feld arbeiten. Willst du es wirklich? Ich weiß nicht, wie oft ich die Frage heute gestellt habe. So. Und was machst du draus mit dieser Motivation? Nimm dir die Zeit, wenn du bereit wärst zu studieren, nimm dir die Zeit und geh zu Leuten hin. Mach ein Praktikum bei uns zum Beispiel. 6, 8 Wochen, 10 Wochen. Und da lernst du so viel wie nirgends woanders.
Geht's immer noch weiter? Oder? Der Jan, ja, wir haben, es geht immer noch weiter. Die machen wir noch schnell. Wir müssen ja dann ja auch leider los. Der Jan fragt, moin, danke für euren tollen Content. Beim Thema Sprünge höre und sehe ich immer wieder folgende Begriffe. Plyos, Pogos, Pogopops, Jumps.
Pogopops.
Pogopops.
Das hört sich an wie von Kellogg's vielleicht.
Ja, habe ich auch noch nicht gehört. Sind das alle Begriffe für ein und dasselbe oder gibt es Unterschiede? Gruß Jan. Es gibt Unterschiede. Plyos sind Sprünge mit einer sehr kurzen Bodenkontaktzeit. Plyos sind ist eine Bewegung, die eine Landung und einen Sprung quasi beinhaltet in einem flüssigen Bewegungsablauf. Das sind Plyos. Du landest, hast eine kurze Bodenkontaktzeit und springst wieder hoch. Dementsprechend sind Pogos Plyos. Pogos sind genau das. Das ist die einfachste Form von Plyos. Du hüpfst einfach mit einer relativ kurzen Bodenkontaktzeit. Was Pogopops sind, weiß ich nicht. Und ein Jump wäre zum Beispiel was, wo du viel Zeit auf dem Boden verbringst. Ein Box-Jump zum Beispiel. Du stehst vor der Box auf dem Boden. Du kannst einen Counter-Movement-Jump machen. Das heißt, du gehst erst runter und dann gehst du hoch und dann springst du eben. Aber du hast sehr, sehr viel Zeit, um Kraft zu entwickeln. Das ist ein Jump. Und ich glaube, mehr Unterscheidung braucht man auch erstmal gar nicht, außer zwischen das Verständnis, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen einem Plyo, einem echten, und einem Jump. Das eine beinhaltet einen schnellen Dehnungsverkürzungszyklus und eine kurze Bodenkontaktzeit. Und das andere beinhaltet natürlich auch einen Dehnungsverkürzungszyklus, aber auf eine andere Art und Weise. Und du hast mehr Zeit auf dem Boden. Fertig, eigentlich, oder? So. Ja. Okay, ich glaube, wir haben noch die eine, die machen wir dann auch schnell. Mhm. Jona, kommen die YouTube-Videos, von dem in dem Podcast mit Coach Steff die Rede war, noch? Die werden irgendwann noch kommen. Es ist nur, wir haben viel zu tun und einen YouTube-Kanal aufbauen ist kein kleines Projekt. Früher oder später werden wir aber auch unsere Präsenz auf YouTube noch ausbauen. Und eure Meinung zu Refeed, wie setzt man das ein, etc.?
Wen?
Refeed. Der Refeed. Ja, wir sind, guckt der Andi schon so, wir sind für solche Fragen, glaube ich, die falschen Ansprechpartner. Also, keine Ahnung, was ist ein Refeed? Reden wir jetzt davon, was ist das eigentlich? Nach einer Diät für Bodybuilder oder so? Ist das dann der Refeed?
Wahrscheinlich.
Wenn die Diät vorbei ist?
Ist das damit gemeint,
Ich weiß es tatsächlich auch selber nicht. Ich habe mich mal damals mit solchen Themen beschäftigt, aber keine Ahnung, wir sind alle Team, wir essen halt einfach und denken auch nicht in Refeeds oder Cheat Days oder Low oder High Days. Keine Ahnung, so dieses ganze Ernährungsthema, das ja, können wir nicht einfach essen, so? Können wir nicht einfach geil trainieren und irgendwie geil essen und manchmal isst man mehr.
Halt geil essen.
Und manchmal isst man auch irgendwie vielleicht ein bisschen weniger und von mir aus nennst du den Tag, wo du mal irgendwie ein bisschen mehr isst, dann Refeed. I don't know. Wie setzt man das ein? Ja, keine Ahnung. Wirklich nicht. Wenn es wirklich eine konkrete Methode ist in einer Diät für einen Bodybuilder oder so, dann, wie gesagt, fair, aber dann sind wir die falschen Ansprechpartner.
Es macht natürlich schon Bock, also sich auch darüber Gedanken zu machen und vielleicht auch zu sehen, was mit dem eigenen Körper passiert. Wenn man das quasi jetzt nicht in Bodybuilding-Terms denkt, sondern quasi in den Terms, wie es der Thilo vielleicht macht, dann könnte man darüber sprechen. Also wenn man aus einer Phase der Starvation kommt, also aus einer Phase, was der Thilo ja macht, also halt 3 Tage fastet zum Beispiel, dann könnte man natürlich da auch von einem Refeed sprechen. Aber ich glaube, deine Frage zielt wahrscheinlich schon eher auf so einen Bodybuilding-Kontext ab. Und ich habe das mal gemacht natürlich, wie alles. Das ist aber auch schon über 20 Jahre her oder ja, noch länger wahrscheinlich. Und da habe ich eine Woche lang meine Kohlenhydrate von dann 50 Gramm auf 0 Gramm reduziert, also halt schon wirklich wie ein Bodybuilder. Und dann habe ich auch gerefeedet quasi an dem Posing-Tag, an dem ich gepostet habe dann. Und da habe ich jede Stunde dann Snickers gegessen.
Ich mache das auch manchmal, das hat nichts mit Pose oder so zu tun. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an den an meinen Recovery Day am Sonntag, das ist dann eher so, da esse ich dann auch jede Stunde ein Snickers, aber
also, ich glaube, man kann sowas immer ausprobieren, weil es einfach auch so Spaß macht, halt selbst zu erfahren, wie der Körper funktioniert und wie der Körper reagiert. Aber wie der Queen schon sagt, wir sind da die falschen Ansprechpartner. Da musst du eher unseren Teamkollegen Urs fragen.
Ja, Mann, fragen Urs. Allerletzte Frage im Podcast, in dem es um zyklusbasiertes Training für Frauen ging, habt ihr kurz angeschnitten, dass Ähnliches auch für Männer gilt. Was habt ihr damit gemeint oder habe ich da was falsch verstanden? Was ich damit gemeint habe, ist, dass ich eben, und deswegen finde ich auch dieses ganze zyklusbasierte Trainingszeug immer so ein bisschen schwierig. Jeder Mensch, egal ob Frau oder Mann, hat unterschiedliche Tagesformen, ist mal besser drauf, mal schlechter drauf. Und jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, sollte dann dementsprechend auch das Training anpassen, je nachdem, wie du dich halt fühlst. Also das habe ich damit gemeint, dass auch natürlich Männer manchmal, keine Ahnung, in Anführungszeichen ihre Tage haben. Die sind auch mal scheiße drauf, die haben auch mal mehr Energie, auch mal weniger Energie. So, das ist einfach, das ist ein Teil vom Menschsein, Leute. Und dementsprechend muss man halt lernen, mit diesen Ups und Downs umzugehen und dann auch drauf zu reagieren mit seinem Training und seinen Refeeds und so weiter.
Sie zu akzeptieren halt auch.
Richtig, ja. Mehr war damit gar nicht gemeint. Ja. Okay, der Andi muss trainieren, Crank ballert. Und
geht so, aber ja.
Nicht?
Hier weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Du wirst ja gleich merken, ob es ballert oder nicht. Ich muss los, ich bin zum Mittagessen verabredet und habe später noch mein erstes Saisonspiel. Let's go. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für die Fragen. Wir sind tatsächlich durchgekommen mit allen Fragen. Sick. Abonniert den Newsletter, wenn ihr auch mal eure Frage im Podcast beantwortet haben wollt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, so wie jede Woche. Wir haben euch lieb. Okay. Bye.